Hallo und herzlich willkommen zum 582. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Arne. Hallo Arne.
Hallihallo, ich freue mich, da sein zu können.
Ja, wir wollen ein wenig über die Switch sprechen zum 8. Jubiläum der Konsole. Das ist ja am 3. März gewesen, wenn man jetzt nach Veröffentlichung des Podcasts ausgeht. Vor 2 Tagen. Ja, und ist schon ein bisschen alt mittlerweile, die Konsole. Also ein bisschen betagt, muss man ja sagen.
Ja.
Also 8 Jahre ist für eine Konsole wirklich lang. Dass eine Konsole 8 Jahre besteht, okay, aber dass bis dahin noch kein Nachfolger erschienen ist, das ist schon ungewöhnlich.
Ja, und ich meine, wir haben ja auch schon seit Jahren Gerüchte gehört, dass es wohl jetzt nächstes oder dieses Jahr jetzt aber wirklich soweit ist. Aber war bislang nicht.
Nee. Jetzt wissen wir immerhin, die Switch 2 kommt. Also, die Info haben wir ja.
Ja.
Ich habe gerade vergessen, ich glaube, war es der 2. April? Der 2. April ist es, meine ich.
Am 2. April erfahren wir jedenfalls mehr. Ob sie dann kommt, genau, wage ich zu bezweifeln.
Nein, da kommt, aber da wird endgültig vollständig enthüllt. Ich denke, dann werden wir auch den Termin erfahren von der Switch 2.
Oh, das wäre so bitter, wenn nicht, ja. Kann, ja.
Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie nicht kommt. Aber die Switch bekommt, also die erste Switch bekommt tatsächlich noch mal ein Jubiläum, ohne dass der Nachfolger einen Termin hat und ohne dass er erschienen ist. Was ja dann nochmal heißt, das ist die aktuelle Nintendo-Konsole. Es gibt noch keine andere.
Richtig.
Ja. Und das ist halt schon sehr krass, weil wenn man bedenkt, dass die Wii U es nicht mal auf 5 Jahre geschafft hat.
Ja.
Die ist nur, also 4 Jahre und 1 Monat hat die Switch, hat die Wii U geschafft, bevor sie offiziell eingestellt wurde. Und das ist dabei, da muss man sagen, ist auch eine Besonderheit dabei, dass die Konsole ja eingestellt wurde, bevor die Switch erschienen ist.
Richtig. Das war ja auch besonders. Ich habe sie tatsächlich irgendwie 1 Jahr früher gekauft und gedacht, ach, da kommt jetzt Super Mario Maker, da passiert bestimmt noch einiges und zack, bumm, nächstes Jahr war die dann weg.
Ja, ja. Es war schon hart bei der Wii U, aber sie war halt auch ein riesengroßer Flop. Ein bisschen anders sah es bei der Wii davor aus, die hat es ja auch auf, wenn man es genau nimmt, auf 6 Jahre geschafft, bis zum Release der Wii U. Ist dann aber noch je nach Region sogar fast 1 Jahr unterstützt worden.
Ja.
Also mit, wirklich auch produziert worden. Unterstützt ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Können ja Dritthersteller noch Sachen veröffentlicht haben. Also man merkt schon, 6 Jahre war damals schon lang, weil der GameCube war ja auch nur 6 Jahre bis zur Einstellung. Ich muss gerade überlegen, bis zum Erscheinen der neuen Konsole waren es sogar nur knapp über 5 Jahre beim GameCube.
Ja.
Also ich gehe natürlich immer von Ersttermin der Konsole aus, also immer von dem, egal in welcher Region, ob jetzt Japan oder Amerika, Europa, wo halt die Nachfolgekonsolen für die Konsolen immer zuerst erschienen sind. Das sind ja die entscheidenden Daten dabei. Und das war ja auch bei N64 waren es ja auch so rund 6 Jahre. Sie merken schon, die 6 Jahre sind eigentlich so der Standard bei Nintendo gewesen.
Wobei Nintendo hat aber auch dauerhaft 2 Konsolen seit 1989 parallel betreut, während es jetzt nur noch eine gibt. Das könnte deswegen haben sie natürlich auch mehr Leute und das könnte auch der Grund sein, warum sie jetzt länger gehalten hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn die nächste Switch 2, was wir ja wissen, wieder so ein Hybridmodell wird, dass sie dann wieder lange halten werden könnte.
Also du meinst jetzt, weil Nintendo parallel die Handhelds noch dazu hatte?
Oder die Desktop-Version, je nachdem, wozu du die Switch erzählst, ja.
Ja, logisch, ich meine neben den Heimkonsolen, aber wir haben bisher ja die ganze Zeit nur über die Heimkonsolen gesprochen, also N64 und so weiter. Dazu hatten sie ja parallel dann immer noch Game Boy, Nintendo DS, 3DS, das stimmt natürlich. Dadurch war Nintendo eigentlich immer mit irgendeinem aktuellen System präsent,
ja,
weil es sehr, also eigentlich unüblich war, dass im selben Jahr oder von einem Jahr 2 Nintendo-Geräte erschienen sind, 2 neue Hardware-Geräte.
Ja, ganz genau.
Das hat Nintendo normalerweise nicht gebracht. Und ja, du hast recht, es kann dazu beitragen. Ich denke, bei der Switch werden noch ein paar andere Faktoren reingespielt haben. Einmal der enorme Erfolg der Konsole, mit dem Nintendo so nicht gerechnet hatte, denke ich.
Ja.
Dann die Pandemie.
Auf jeden
Fall. Man hat ja erlebt, dass Microsoft und Sony haben ihre neuen Konsolen in der Pandemie veröffentlicht und hatten fast 2 Jahre Probleme deswegen, mit lieferbar und so weiter.
Ja.
Besonders das erste war ja ganz schlimm, bei PlayStation vor allem. Und das wollte Nintendo vermeiden. Nintendo hat von Anfang an gesagt, sie wollen, dass die Konsole verfügbar ist, und sie garantieren ja jetzt auch, dass die Switch 2 verfügbar sein wird, wenn sie erscheint. Und angeblich soll Nintendo 20 Millionen Konsolen dieses Jahr produzieren können, was enorm viel wäre für ein Jahr.
Was natürlich auch geraume Vorlaufzeit braucht, wo sie ja jetzt aber auch einfach Zeit für hatten. Also würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich so ist.
Ja, mich auch nicht. Weil Nintendo, ich glaube, die Konsole ist schon eine ganze Weile. Also ich denke, theoretisch hätte Nintendo die Konsole wahrscheinlich bereits Ende 2023 veröffentlichen können. Davon gehe ich momentan aus. Dass die rein theoretisch von dem, dass sie wussten, was die Konsole, was da reingebaut wird, Ende 2023 stand. Könnte sein, dass sie es nochmal angepasst haben, um aktuellere Chips, damit die Konsole zum Launch jetzt dieses Jahr nicht veraltet ist, um 2 Jahre schon wieder.
Ja.
Aber ich denke, rein theoretisch von der ganzen Grundphase hätten sie eigentlich früher mit einer Nachfolgekonsole geplant.
Ja. Wobei natürlich da auch wieder reinspielt, es wird zwar immer gesagt, es ist total praktisch, so eine künstliche Verknappheit am Anfang zu besorgen, damit mehr Leute darüber reden und niemand die kriegen kann und das total hochgehypt wird und sie dann wertvoller wird und so. Für Nintendo ist es aber auch sehr viel praktischer, wenn sie einfach genügend Konsolen haben, damit jede und jeder einfach eine kaufen können, wenn sie die wollen.
Ganz genau. Und das ist auch das Hauptinteresse von Nintendo, weil das passt zum Unternehmen. Das Unternehmen ist einfach Kunden, familienfreundlich. Sie wollen nicht, dass da dasselbe passiert wie bei der PlayStation 5 zum Beispiel, dass auf einmal die Switch 2 bei irgendwelchen Händlern für den doppelten, dreifachen, fünffachen Preis verkauft wird.
Genau.
Weil das erzielt Negativpresse und sowas, daran hat Nintendo kein Interesse. Das ist einfach die Firmenphilosophie passt da auch so ein bisschen rein von Nintendo. Und deswegen gehen sie lieber hin und halten die Konsole ein Jahr länger zurück, damit sie garantieren können, dass dann auch genug Konsolen wirklich erhältlich sind, damit die jeder es wirklich alle kaufen können. Damit niemand da hinten dran steht.
Ja, richtig.
Ja, das ist, denke ich, auch ein sehr entscheidender Grund bei Nintendo. Ja, wir haben jetzt ein bisschen viel schon über die Switch 2 und so weiter geredet. Beziehungsweise darüber, wie es halt im Nachfolger ist. Wir wollen ja eigentlich über das Jubiläum der Switch sprechen.
Genau.
Also darüber, mein 8 Jahre ist eine lange Zeit. In den 8 Jahren hat sich die Konsole natürlich auch enorm viel verkauft. Wir wollen ja auch mal den Stand der Verkaufszahlen ein bisschen aktuell halten hier. Der aktuelle Stand liegt bei 150,86 Millionen Konsolen, Stand 31. Dezember 2024. Die nächsten Zahlen werden erst Ende März, also irgendwann im April bekannt gegeben, deswegen kann man da jetzt noch nicht drauf schauen. Was im Vergleich zum Vorjahr, also auch Stand 31. Dezember 2023 jetzt, über 11 Millionen Konsolen mehr sind, die sie da verkauft haben in dem einen Jahr.
Mhm.
Und wenn man bedenkt,
wie alt die Konsolen sind. Ja, genau.
Genau. Es ist schon sehr enorm, wie gut sich diese Konsole noch verkauft. Und Nintendo hatte ja auch für dieses Geschäftsjahr 14 Millionen angegeben als Schätzung, wie viele verkauft werden. Diese 3 Millionen jetzt im letzten Quartal noch verkaufen. Trotz der Ankündigung der Switch 2 im Januar halte ich nicht komplett für ausgeschlossen. Und selbst wenn sie es nicht ganz erfüllen, haben sie ein sehr erfolgreiches Switch-Januar gehabt.
Ja, genau.
Ob sie jetzt die Zahlen knacken werden und erfolgreichste Konsole werden, mal abwarten. Dafür müssten sie mindestens noch 5 Konsolen verkaufen, weil es gibt ja keine offiziellen Zahlen mehr der PlayStation 2. Sony hat nur irgendwann letztes Jahr bekannt gegeben, dass die PlayStation 2 jetzt bei über 155 Millionen verkauften Exemplaren liegt.
Ja.
Ich denke, die Aktualisierung hatte auch damit zu tun, weil Nintendo zu nah an sie rangerückt ist. Mit der Switch.
Kann sein, ja. Nicht, dass Nintendo plötzlich den Rekord für sich beansprucht und dann kommt Sony und sagt, übrigens, wir sind hier bei 168.000. Millionen.
Ja. Deswegen, ich bin da mal gespannt, ob die Switch 2 es schafft, aber selbst wenn sie es nicht schafft, hat sie einen enormen Erfolg, weil es ist erst das dritte System überhaupt, das die 150 Millionen Marke knackt. Das einzige andere ist der Nintendo DS, der liegt momentan bei 154,02. Da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Nintendo aktualisiert die Zahl zwar minimal, aber das sind wirklich nur so Minimalsteigerungen, die da immer noch passieren. Also könnte sogar sein, dass, wenn die nächsten Zahlen bekannt gegeben werden, je nachdem, wie gut sich die Switch jetzt verkauft hat nochmal, dass sie den DS dann sogar schon überholen.
Ja, kann sein.
Ja, also
in Relation übrigens, ne? Ich glaube, von der Wii U gab es insgesamt 12 Millionen Konsolen. Ich bin mir nicht ganz sicher bei der
Zahl. Das kann ich sogar genau sagen.
Okay.
Die Wii U lag bei am Ende, bei letzten Zahlen, die man hat, sind 13,56 Millionen.
Ja, also ein bisschen mehr als die Switch im letzten Jahr verkauft hat.
Genau. Und das ist schon hart. Es wird schon ausgegangen, dass die 14 Millionen wahrscheinlich noch geknackt wurde durch weitere Absätze insgesamt, weil die Zahlen nicht ganz zum Ende der Konsolengeneration, also der Konsolenproduktion der Wii U sind. Und dann waren ja noch Konsolen auf Lager bei Händlern, die auch noch irgendwann abgesetzt wurden. Also die 14 Millionen könnten noch knapp geknackt worden sein, aber vielleicht liegt es auch knapp darunter.
Ja.
Aber es ist eine sehr schlechte Zahl, muss man dazu sagen, wenn man bedenkt, dass die Konsole damit, also da sind dann so Systeme wie eine PlayStation Vita, die ja auch nicht sonderlich erfolgreich war, liegt da auch da, die knapp darunter. Aber der GameCube, der ja auch ein Flop von Teil war, liegt da drüber. So ein Atari 2600, ein Mega Drive, liegen über der Wii U. Und das waren ja nochmal andere Zeiten. Ich meine, man muss ja sagen, sowas wie ein Super Famicom, also ich meine, SNES oder NES, die waren ja eh super erfolgreich.
Ja.
Schon zu damaligen Zeiten.
Die waren aber auch sehr lange im Lauf, ne? Also die haben ja beide irgendwie 10 Jahre gehalten.
Ja, also sie waren ohne Nachfolger nicht, aber ja, sie waren sehr lange in Produktion. Also das Famicom in Japan wurde sogar, also die letzte Konsolenproduktion für das NES Famicom war 2003. Da wurde die Produktion eingestellt. Das heißt, 20 Jahre wurde diese Konsole produziert.
Krass, ja.
Und das SNES bzw. Super Famicom kommt auf, ich glaube, auch bis 2003 war die Produktion da. Sie wurde nämlich mit dem NES gleichzeitig eingestellt. Das heißt, sie kommt auf etwa 13 Jahre Produktionszeitraum.
Ja.
Ja. Also das muss man halt auch dazu sagen. Es ist nochmal ein anderer Stand, den die hatten. Aber die hatten halt schon damals sehr hohe Verkaufszahlen. Also das waren einfach super erfolgreiche Konsolen, die beiden.
Ja, schon krass.
Ja. Genau. Ja, genau. Und ja, so viel zu den Verkaufszahlen einfach nur von der Switch, dass man halt einfach merkt, das Gerät ist halt, obwohl sie 8 Jahre alt ist, immer noch ein enorm erfolgreiches Gerät. Also ja, aber man muss sagen, man merkt halt auch langsam so, gerade bei den Nicht-Casual-Leuten, dass da so ein bisschen Ernüchterung eintritt. Die Forderungen nach einer neuen Switch werden immer lauter, die gibt es schon seit ein paar Jahren, aber auch die Unzufriedenheit mit der Performance der Spiele auf der Switch werden ja immer größer.
Ja, das kommt aber auch ein bisschen drauf an, wen du fragst. Ne? Ich meine, die Nintendo-eigenen Spiele, logisch, die laufen ja immer fantastisch. Also ne, mit ein paar Ausnahmen, da musst du dich schon sehr, sehr anstrengen, um was zu finden, wie bei Zelda, den Wald der Crocs, wo es halt nicht gut läuft. Aber der ganze Rest sieht einfach bombastisch gut aus.
Das sage ich gar nichts gegen, aber wirklich gut laufen ist halt auch persönlich, man muss ja sagen, jeder nimmt FPS anders wahr. Jeder hat dann ein bisschen anderes Gefühl für eine andere Schmerzgrenze. Aber man rein auf technischer Seite dran hinschaut, merkt man schon, dass immer mehr Nintendo-Spiele an die Grenzen der Konsole stoßen. Auch zum Beispiel jetzt Legend of Zelda Echoes of Wisdom hatte technische Probleme. Die waren nicht so extrem, die waren aber vorhanden. Und wenn man sich dann mal die letzten Pokémon-Spiele anschaut.
Oh, müssen wir?
Die hatten ja performancemäßig richtige Probleme.
Ja, gut, okay.
Ich meine, ich mag die Spiele. Ich habe die unglaublich gerne gespielt und ich hatte damit auch persönlich jetzt nicht die Probleme in den meisten Stellen. Es gab ein paar Szenen, da muss ich echt sagen, da war das wirklich, da ist die Framerate absolut massiv runtergegangen. Da war das echt enorm.
Ja.
Aber ich persönlich finde das gar nicht, ich sag persönlich, okay, ja, es hat seine Schwächen, es läuft nicht immer perfekt. Es gibt einige Szenen, in denen es wirklich ruckelt und Slowdowns kommen und was weiß ich. Aber die meiste Zeit konnte ich die Spiele also für meine Verhältnisse ausreichend gut spielen und ich hatte halt wirklich Spaß damit. Was für mich halt wichtiger ist dann.
Ja.
Aber dass die Switch halt eine veraltete Konsole ist, technisch, kann man halt nicht leugnen. Ich meine, die ist 8 Jahre alt, einmal, und bei Release war sie ja schon nicht top, also ganz aktuell von dem, was gebaut war.
Nee, natürlich nicht, weil sie ja ein Handheld-Modell war. Da war ja per se irgendwie 2-3 Jahre alte Technik drin.
Genau. Und dazu kommt, es ist von Nintendo. Nintendo hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr darauf Wert gelegt, mit Microsoft und Sony mitzuhalten, technisch.
Ja.
Das haben sie ja mit der Wii einfach im Endeffekt fallen gelassen. Da haben sie angefangen, auf Innovation zu setzen, was ja auch funktioniert hat für Nintendo, mal abgesehen von der Wii U, was aber eher am schlechten Marketing lag, als an diesem Tablet-Controller. Ich stimme soweit jenen zu, die sagen, die Switch ist nicht mehr das, was man technisch braucht. Wenn ich mir überlege, wie gut Spiele heutzutage auch aussehen können und wenn ich mir vorstelle, was Nintendo und auch die anderen Studios von Nintendo mit einer besseren Technik könnten. Ich meine, ich denke nur an Monolith mit den Xenoblade-Spielen, die ja auf der Switch super laufen und fantastisch aussehen.
Allerdings.
Die sind ja ein Musterbeispiel dafür, was die Switch leisten kann. Und das nochmal mit besserer Technik, ein Xenoblade 4 mit nochmal besserer Technik, das könnte ein richtig, richtig hübsches und gut laufendes Spiel werden einfach.
Ja.
Ja. Und das muss man halt bedenken. Ich meine, wie gesagt, wir reden über 8 Jahre alte Konsole. Ja. Und ich will die Switch ja auch gar nicht runtermachen. Ich mag die Konsole ja unglaublich gerne immer noch. Bin ja fast täglich drauf.
Ja, ist richtig.
Ja, genau. Was gibt's noch zur Switch zu sagen in diesem 8. Jahr?
Im 8. Jahr. Gehen wir zurück in der Zeit?
Ja, wir können ja mal über. Du kannst auch aus dem anderen Jahr was sagen. Einfach nur so allgemein jetzt. Was gibt's über die Switch zu sagen, was jetzt auch noch eine Bedeutung hat, eine besondere gerade. Gerade auch, weil jetzt das letzte Jubiläum der Konsole ist, ohne dass der Nachfolger da ist.
Also was
geht ja davon aus, dass die Switch noch eine.
Ja. Ja?
Also ich gehe davon aus, dass die Switch noch eine ganze Weile unterstützt für Nintendo. Also dass die nicht innerhalb von 2 Monaten nach Release der Switch 2 verschwindet. Dafür gibt es aber eine zu große Nutzerbasis. Die meisten Spiele werden parallel erscheinen auf beiden. Ich meine, Nintendo hat ja jetzt, beziehungsweise Pokémon Company hat ja jetzt gerade eine Pokémon Direct, da haben sie ja Pokémon Legenden ZA gezeigt und haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass das Spiel für die Konsolen der Nintendo Switch-Familie erscheint.
Mhm.
Ein Begriff, den sie bisher so nicht benutzt hatten. Sie haben zwar schon immer diesen Familienbegriff da gehabt, damit Switch Lite, Switch OLED und so weiter. Das haben sie aber bei der Switch nicht so stark gemacht wie bei DS und 3DS. Deswegen gehe ich davon aus, dass Nintendo diese Formulierung künftig nutzen will, um Spiele davor zu heben, die sowohl auf der Switch als auch der Switch 2 erscheinen, beziehungsweise die wahrscheinlich, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wir werden das wahrscheinlich dann am 2.4. erfahren, die eine Möglichkeit haben, dass im Grunde die Spiele, wenn man sie kauft, auf der Switch normal laufen, auf der Switch 2 aber nochmal aufgewertet werden, mit einem Patch, automatisch, weil es schon einprogrammiert ist, wie auch immer, so wie es halt auch bei PlayStation 4 und PlayStation 5 Spielen zum Teil war.
Mhm.
Davon gehe ich halt einfach aus, weil Nintendo kann sich's gar nicht anders erlauben. Die müssen manche Spiele noch auf der alten Konsole bringen.
Können sie. Die können auch sagen, das machen wir, aber du zahlst sonst für jedes Spiel, wo du das willst, 2 Euro.
Ja, das können sie. Also ich würde sagen, am Anfang würden sie das nicht machen, glaube ich, weil sie sich damit selbst schaden würden, gerade zum Launch der Konsole.
Ja.
Aber Sony hat das ja auch anfangs kostenlos angeboten. Mittlerweile musst du 10 Euro dafür zahlen, wenn du das willst.
Ah, sieh an, ja.
Bei neueren Spielen. Also das hat Sony recht schlau gemacht. Ich glaube, die haben es fast 2 Jahre lang kostenlos angeboten und jetzt musst du immer 10 Euro zahlen.
Na, da haben sich ja die 5 Leute, die da eine PS5 hatten, auch echt gefreut.
Genau. Aber jetzt als Beispiel erscheint demnächst Days Gone in einer Remastered-Version für die PS5. Läuft natürlich schon auf der PS5 sogar in besser, weil es ja die PS5 ja PS4-Spiele automatisch besser laufen lässt.
Ja.
Und wenn du aber diese Remastered-Features haben willst, die auch neue Modi ins Spiel bringen, musst du nur 10 Euro bezahlen, wenn du die Originalversion besitzt vom Spiel.
Ja, das ist doch nice.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch passiert. Aber auch grundsätzlich könnten Spiele halt auf der Switch 2 schon aufgrund der höheren Leistung besser laufen.
Da gehe ich von aus, tatsächlich, ja.
Das würde halt kein Geld kosten. Und ich denke, so werden Spiele wie halt Pokémon Legenden ZA wird Nintendo dann von dieser Switch-Familie sprechen. Zumindest jetzt, bevor nicht klar ist, was denn alles für die Switch 2 kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie später genauer dann sagen Switch und Switch 2, einfach um das genauer hervorzuheben, dass sie auf beiden Konsolen funktioniert.
Ja.
Aber jetzt durften sie halt in der Pokémon Direct noch nicht von der Switch 2 sprechen. Das hast du gemerkt.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Weil ich gehe da fest von aus, dass alles, was sie für die Switch da gezeigt haben, auch auf der Switch 2 läuft. Oder erscheint sogar.
Ja. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das eines der großen Features ist für Leute, die, wie ich, einen ganzen Stapel von Spielen haben, dass die Switch die Switch 2 abwärtskompatibel ist. Zu den vielen, vielen sehr guten Spielen für die Switch, die es ja schon gibt.
Genau. Um genau zu sein, weil du, wenn du schon die Spiele ansprichst, gibt es aktueller Stand, also ich war natürlich nicht tagesaktuell, sage ich direkt dazu, es kann sein, dass die Zahl mittlerweile auch schon höher ist, weil es erscheinen ja eh andauernd Spiele. Aber die letzte Zahl, die ich gefunden habe, es ist 4.922 Switch-Spiele, die es gibt.
Ui. Ich habe keine Ahnung, ob das viel ist oder wenig. Ich erinnere mich, dass es am Anfang einfach sehr wenig war. Und ich weiß, dass es jemanden gibt, ich glaube Metal Jesus ist es, der alle NES-Spiele hat und das waren aber erheblich weniger, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, NES ist eine andere Zeit, genau, also da kann man das, lässt sich schwer vergleichen. Wenn man einen Vergleich ziehen will mit einer Konsole, die, sagen wir mal, auch schon vorbei ist, ich nehme jetzt bewusst nicht die PlayStation 5, sondern die PlayStation 4, die hatte offiziell 3480, wobei die Zahl auch nicht 100% genau sein muss. Da könnten ein paar mehr sein, aber du merkst den Unterschied.
Ja. Aber es gilt ja auch vor allem, dass Quantität nicht Qualität bedeutet. Und wenn ich mir den E-Shop genau so angucke, dann ist da einfach auch irrsinnig viel Müll drin. Also deswegen kann ich einfach den E-Shop, so wie er momentan ist, nicht gebrauchen. Außer um ein Spiel zu suchen und zu erwerben oder zu mich darüber zu informieren, wenn ich weiß, dass es das gibt. Aber ja, Neuigkeiten kann ich da auf keinen Fall finden. Und das ist ein Punkt, ne? Da reden wir irgendwann über die Switch 2, ne? Dann hoffentlich haben wir das Problem nicht mehr. Aber momentan ist da auch einfach, also zwischen den, unter diesen 4.500 Spielen ist auf jeden Fall auch sehr viel Schrott dabei. Das war am Anfang der Konsolenzeit aber tatsächlich auch anders. Da gab's ja eine Zeit, wo Leute die Switch hatten und sie haben Zelda gehabt, weil das Startspiel war und waren wie wild auf der Suche nach Spielen, die sie spielen konnten. Und das, glaube ich, ist eines der Features der Switch, also eines der Errungenschaften der Switch, dass sie es geschafft haben, in die Spiele quasi groß und berühmt zu machen, wenn die das Glück hatten, genau in diesem Zeitraum fertig zu werden, wie zum Beispiel eben Shovel Knight, was da einfach wahnsinnig groß geworden ist und ja sogar einen eigenen Amiibo bekommen hat. Oder auch so ein Spiel wie Hollow Knight, was zwar 2018 erst für die Switch kam und ein Spiel ein Jahr vorher für alle anderen Konsolen, nee, stimmt nicht, für den PC, glaube ich, aber erst durch die Switch-Version einfach berühmt geworden ist und jetzt so berühmt geworden ist, wie das kaum ein anderes Indie-Spiel geschafft hat.
Ja. Und man muss mal bei Shovel Knight sagen, Shovel Knight war schon 3 Jahre alt, als es für die Switch erschienen ist.
Richtig, ja.
Ja. Aber es stimmt, die Switch hat über Jahre, muss man aber auch sagen, Switch-Indie-Spielen sehr gut getan. Aber es wurde halt irgendwann einfach zu viel im E-Shop und das bei einem zu unübersichtlichen E-Shop. Und auch einem schlecht laufenden, muss man ja leider sagen. Ja. Der ruckelt ja zum Teil enorm. Dass es einfach kein Spaß mehr macht, da durchzuschauen. Wenn man dann Angebote anschaut, merkt man halt auch ganz schnell, da sind dann regelmäßig 2000, 3000 Spiele im Angebot gefühlt. Oder nicht nur gefühlt, steht ja sogar oben drüber. Ja. Weswegen ich auch bei der Zahl, ehrlich gesagt, nicht mehr sicher bin, ob die überhaupt noch stimmt. Weil wenn jedes Mal 2000 Spiele im Angebot sind, ist ja fast die Hälfte aller Spiele immer im Angebot. wobei mich jetzt ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn ich mir denke, wie viel Müll es für die Konsole gibt. Und es war eine Zeit lang sogar normal, dass recht viele Spiele für die Switch 90% Rabatt bekommen haben oder auf 99 Cent runtergesetzt wurden, weil sie dadurch Aufmerksamkeit bekommen haben. Ja, weil desto höher Rabatt oder desto günstiger, desto eher schauen Leute sich das an. Das hat Aufmerksamkeit generiert. Das funktioniert mittlerweile aber auch nicht mehr so krass, wie es mal funktioniert hatte, weil es zu viele sind.
Ja, richtig.
Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, gerade im letzten Jahr, wie viele Spiele auf der Switch erschienen sind, die das Wort Hentai im Namen haben.
Okay, das ist mir
es
nicht aufgefallen.
Es gibt eine unglaubliche Flut an Spielen. Es sind gar nicht mehr Erotikspiele oder in irgendeiner Weise, aber die halt mit sexy Anime-Mädels versuchen zu ziehen und alles fast dasselbe Spielprinzip. Alle scheinbar grottenschlecht, zumindest wirken die grottenschlecht auf mich. Und es ist eine Flut an diesen Spielen erschienen. Das ist der Wahnsinn. Die kosten auch nicht viel. Die werden dir für ein paar Euro hinterhergeschmissen. Aber die klatschen halt den Store zu. Und anscheinend funktioniert das Geschäftsmodell, weil sonst würden sie nicht weitermachen. Irgendjemand auf der Welt muss diese Dinger kaufen.
Ein bisschen furchtbar.
Ja. Übrigens eine andere Konsole, die ähnlich Probleme hatte, nicht mit dem E-Shop, aber mit der Masse an Spielen, war die PlayStation 2. Damals auch erfolgreichste Konsole, logischerweise. Die hat auch über 4000 Spiele gehabt. Ich glaube, fast 4500 Spiele hatte die am Ende. Und die hat auch unglaublich viel Müll bekommen. Weil natürlich die Konsole oder das System, auf das sich am besten verkauft, das die größte Nutzerbasis hat, ist natürlich dann auch für die Publisher und Entwicklerstudios am interessantesten.
Ja, klar.
Also packen sie ihre Spiele dorthin. Und dann halt auch wirklich den größten Müll wie Taschenrechner oder Uhren oder was weiß ich.
Ja, Asset Flips, wie sie so schön heißen.
Was?
Asset Flips.
Ja, genau. Und das ist der Wahnsinn. Aber ich muss halt auch sagen, nicht alles, was auf der Switch am Anfang erschienen ist, war gut.
Oh, was hast du denn da so als Beispiel?
Und zwar das erste Testmuster, das ich für die Switch fürs NNEC getestet habe. Auch ein Launch-Spiel, nämlich am 3.3. im eShop erschienen.
Was war
Room
das?
In the Night Sky.
Ah, den Namen habe ich schon mal gehört.
Ja, ich habe das schon öfters erwähnt. Auch im Podcast bestimmt. Und zwar ist das ein absolut grottiges Spiel. Man spielt eine Hexe auf einem Motorrad-Motorroller, fliegt durch potthässliche Level, um Sterne einzusammeln. Also so Arena-Level sind das. Und muss auch irgendwie gegen eine andere Hexe kämpfen oder so irgendwie. Es ist einfach nur grottenschlecht, dieses Spiel. Das Spielprinzip ist langweilig und einschläfernd. Es hat null Anspruch. Die englischen Texte sind voller Fehler. Die Level sind einfach nur Die Sounduntermalung ist absolut banal.
Es klingt wirklich gruselig.
Und dazu sieht's halt, obwohl der Stil an sich jetzt gar nicht zwingend schlecht sein müsste, ist es halt auch nicht mehr besonders hübsch.
Mhm.
Ich verstehe echt nicht, ich habe das Gefühl, dieses Spiel wurde von einfach nur auf die Schnelle, so innerhalb von 2 Tagen von 2 Personen hingerotzt, damit der Publisher noch einen schnellen Spiel hat, damit sie auch beim Switch-Launch dabei sind.
Das war aber tatsächlich eine Tatsache, die dir bestimmt viel Verkauf gebracht hat in dem Zeitraum. Einfach
ja,
da
könnte
zu
gut sein. Du warst, ich meine, sie waren eines der ersten reinen digitalen Spieler auf der Switch.
Ah ja, stimmt, richtig.
Ja, ist ja. Klar, du hattest Snipperclips, du hattest Shovel Knight, Fast RMX, I'm Setzner, auch als Launch-Spiele und so. Und dann halt die ganzen anderen, Just Dance, Zelda, 1, 2 Switch und wie sie alle hießen. Aber wenn du halt ein schnelles Spiel noch haben wolltest und das Spiel kostet halt nur 8,99, kannst du immer noch kaufen, natürlich. Ist nicht nie verschwunden aus dem eShop. Das kostet halt nur 8,99 und ich glaube sogar, es war zum Launch sogar nochmal günstiger im Angebot. Waren viele damals. Und natürlich, der Store ist nicht voll, da ist nichts drin. Die Leute sehen das Spiel und es gibt halt dann auch jemanden, der sich dann denkt, ach, ich will noch ein zweites Spiel haben, ein günstiges, oh, das sieht ja ganz nett aus, so ein bisschen Indie-mäßig und so, kaufe ich mir.
Ja.
Ja. Dann hat man 9 Euro für eins der schlechtesten Switch-Spiele, die jemals erschienen sind, ausgegeben.
Ja,
das ist halt schon hart. Ja.
Was war denn so gute erste Spiele, abgesehen von Zelda, dem offensichtlichen Titel, die du noch in Erinnerung hast? Ich meine, es ist ja jetzt auch schon 8 Jahre her.
Shovel Knight?
Ja.
Logischerweise, fantastisches Spiel. I'm Setzner habe ich gerne gespielt damals, auch auf der Switch. So ein JRPG Square Enix hat es, glaube ich, gepublished gehabt. Ich weiß gar nicht, Tokyo RPG Factory waren, glaube ich, die Entwickler damals. Müsste sogar die Neastes gewesen sein. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie die Spiele hießen, die sie danach entwickelt haben. Die habe ich auch gespielt. Ja, was habe ich noch gespielt? Also jetzt nicht im ersten Monat, also nicht nur im Launch-Monat, aber so im, ich sag mal, erweiterten Launch-Zeitraum kamen dann noch so Sachen wie Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Ich glaube, im Juli habe ich dann ein Spiel, das wir nicht wenige gespielt haben, Fate Exteller The Umbral Star gespielt.
Ja.
Das habe ich sehr gerne gespielt in der Zeit. Das ist ein Musou-Spiel zum Fate-Franchise. Also diesem Fate Stay Night, Fate Grand Order und wie es alles heißt.
Ja.
Bin ich ja eh ein Fan von dem Franchise und das habe ich damals sehr gerne gespielt. Oh, Has-Been Heroes habe ich gespielt. Das ist im April erschienen, also einen Monat nach der Switch. Das war ein eigentlich gar nicht so schlechtes, recht forderndes Strategie-Action-Roguelike-Spiel. Ich überlege gerade, wer die Entwickler waren. Ich glaube, das müsste das Studio hinter hier Trine gewesen sein, wenn ich mich komplett täusche.
Trine mochte ich.
Ja. Also es ist wirklich nicht das beste Spiel, das ich gespielt habe, aber ich habe es eigentlich ganz, ganz gut in Erinnerung. Also jetzt nicht, wie gesagt, ganz, ganz nettes, spannendes Spiel. Muss sagen, die Kämpfe haben sich manchmal ein bisschen zu sehr die Länge gezogen. Es hat einen gewissen Glücksfaktor gehabt, weil rein vom Prinzip der Kämpfe her, wie das Kampfsystem halt funktioniert, das konnte frustrieren, aber war jetzt auch nicht, meiner Meinung nach, nicht ganz super schlimm.
Ja.
Ja.
Wie bist du denn an deine Switch gekommen?
Ich habe sie bestellt.
Vorher schon lange, seit die angekündigt war, nehme ich an.
Ja, ich habe die sehr früh, ich habe die fast Aber ich glaube, also ich habe sie sehr früh vorbestellt. Kaum das möglich war, hatte ich die bestellt, die Konsole. Das mache ich schon seit der Wii U, glaube ich, so, dass ich die Konsolen eigentlich immer dann vorbestelle, wenn sie erhältlich sind.
Okay.
Also wenn sie vorbestellbar sind.
Ja.
Und deswegen, also die habe ich auch immer zum Launchtag gehabt, die Systeme, seit der Wii U. Seit der Wii eigentlich. Die Wii habe ich auch schon vorbestellt gehabt. Nur da habe ich es nicht online bestellt, da bin ich noch zum Laden hingefahren. Habe ich auch im 3DS gemacht, da ich damals in Nürnberg gewohnt hatte.
Mhm.
Bin ich dazu da dann direkt hingegangen, weil, boah, hat sich angeboten. Und ansonsten habe ich es aber seit der Wii U bestelle ich die Konsolen einfach und warte dann ungeduldig drauf, dass sie eintreffen.
Ja.
Ja. Nur, also von allen Systemen der letzten Jahre, die ich nicht zum Launch gekauft habe, waren das immer die Xbox-Konsolen. Sowohl die Xbox One als auch die Xbox Series, auch die Xbox 360 schon habe ich alle erst später gekauft. Und das sind die Nicht-Launch. PlayStation seit der 3er und Nintendo-Konsolen seit der Wii habe ich immer vorbestellt.
Mhm.
Und auch immer zum Launch dann gehabt. Bei der Switch hatte ich mir nur Zelda dazu bestellt, in der Collector's Edition damals. Das war dann auch das Spiel, mit dem ich da sehr lange beschäftigt war.
Das ging ja allen anderen im Grunde auch so. Also alle Leute haben ja nur über Zelda gesprochen im Sommer 2017.
Genau, deswegen. Also ich musste parallel andere Spiele spielen, so wie Room in the Night Sky. Has-Been Heroes und so, aber es waren halt die Testmuster und die waren ja damals noch gar nicht so viel, weil es gab ja noch nicht so viel und wir waren ja mehrere Redakteure. Es war ja nicht nur ich, der da Spiele getestet hat. Und man darf nicht vergessen, damals gab es auch noch den 3DS.
Ganz genau.
Der ja auch noch da war.
Ja. Ich bin nämlich tatsächlich zum Launch der Switch bin ich zum NMAC gekommen.
Ja, stimmt.
Und habe
alle
3DS-Muster bekommen, weil keiner mehr 3DS-Muster von euch wollte, sondern ihr wolltet alle Switch-Muster. Ich hatte aber keine Switch.
Ich habe die
nämlich erst im Oktober gekauft.
Ja, stimmt, weiß ich noch. Du hast die diese erst, ich glaube, war das mit Mario Odyssey zusammen dann?
Ja, genau. Die Mario Odyssey Edition habe ich mir gekauft. Und natürlich dann auch das Super Mario Kart dazu. Ohne Super, nur Mario Kart. Genau.
Mario Kart war kein Launch-Titel, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Es müsste ein paar Monate später erschienen sein.
Launch Window hat es ja damals geheißen. Wenn du Nintendo jetzt fragst, behaupten die einwandfrei, das ist ein Launch-Titel gewesen. Aber es kam, glaube ich, erst im April.
Ja, hat nicht nur Nintendo, das hat Nintendo schon bei der Wii U, haben die damit schon angefangen mit diesem Launch-Fenster und dem ganzen Kram. Und das ist so ein Nintendo-Ding geworden irgendwann.
Ja.
Was gar nicht so dumm ist, wie ich finde. Du hast wirklich die ganz klaren Launch-Spiele, die erscheinen, aber sie platzieren die Spiele halt dann über die Monate verteilt, weil wer Zelda gekauft hat, braucht nicht direkt Mario Kart. Aber anderthalb Monate später ist ja dann Mario Kart erschienen, so fast sogar zwei Monate später, war Mario Kart super und war ja dann am Ende auch das meistverkaufte Spiel in dem Jahr. Also das ist ja nicht nur das meistverkaufte Switch-Spiel aller Zeiten, sondern hat sich auch 2017 mehr als Zelda oder Mario Odyssey verkauft.
Das ist schon bitter, ja. Das war ja auch ein Präzedenzfall quasi für den Moment, dass Remaster aller Art einfach super gut funktionieren. Deswegen gab es ja
unfassbar
viele Remaster auf der Switch. Also praktisch alle Spiele, die es auf der Wii U gab, gab es irgendwann auch für Switch.
Es gibt immer noch ein paar, glaube ich, die es nicht geschafft haben. Also ich glaube, so zwei, drei fehlen noch. Aber ob man die auch braucht, ist eine andere Frage.
Ja.
Devil's Third gibt es zum Beispiel immer noch nicht für die Switch. Und da war Nintendo auch beteiligt dran.
Ja.
Also, aber ist halt die Frage, ob man es braucht. Ja, Mario Kart 8 ist eigentlich so als der ersten großen Remaster von Nintendo gewesen, also jetzt für die Switch. Wobei ich bei dem Spiel ja fast gar nicht mehr, da würde ich ja fast schon sagen, sie haben einfach das Mario Kart 8, das ein gutes Spiel war, aber seine Schwächen hatte, angepackt und in ein verdammt gutes Mario Kart verwandelt. Also, Mario Kart 8 Deluxe ist einfach das beste Mario Kart, was es jemals gab, meiner Meinung nach. Und Mario Kart 8 war einfach nur es war ein gutes Mario Kart. Hat aber seine enormen Schwächen gehabt. Gerade der Battle-Modus war in Mario Kart 8 auf Wii U vollkommener Schrott. Auf der Switch gehört er mit zum Besten.
Mhm. Also, ja, mir fehlt immer noch der Party-Modus bei Mario Kart. Na, du kannst nicht sagen, wir fahren jetzt ein Rennen und danach ist die nächste Truppe von Leuten dran. Wir haben 20 Leute im Raum sitzen. So, das funktioniert nicht. Du musst immer irgendwie dein Vier-Rennen-Event fahren.
Das stimmt. Das wäre natürlich schön, wenn es sowas gäbe.
Oder ein Tournament natürlich. Du kannst sagen, hey, wir sind 20 Leute, so hau uns mal gegeneinander, damit da ein Tournament draus wird. Das hätten sie easy machen können. Ist nicht passiert.
Ja,
aber es gab Super Mario 9, Super Mario Kart 9, ohne Super. Ah, Mensch, ich kann es mir nicht merken. Mario Kart 9 kommt ja irgendwann. Vielleicht haben sie es da drin.
Ja, also ich gehe Mario Kart 9 eigentlich von Launch-Titel aus, weil sie es direkt mit der Switch 2 präsentiert haben.
Ja.
Das wird der große Launch-Titel. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Metroid Prime 4 ein Launch-Titel wird oder ob sie das nicht sogar erst später veröffentlichen. Also ich tippe bei dem Spiel eher auf Ende des Jahres, während ich bei der Switch 2 und Mario Kart eher auf Sommer dieses Jahr tippe.
Ich fände ja geil tatsächlich, wenn Metroid der große Weihnachtstitel wird mit einer Riesenkampagne und dann endlich Leute merken, wie geil eigentlich Metroid ist, weil Metroid hat meiner Meinung nach viel zu wenig Fans.
Ja, aber Metroid mittlerweile, muss man ja sagen, hat Metroid einen deutlich besseren Stand, als es noch früher war. Also gerade durch Metroid Dread jetzt nochmal und halt Prime Remaster hat ja Metroid nochmal ganz schön Aufmerksamkeit bekommen, was sich auch in den Verkaufszahlen gezeigt hat. Natürlich ist es bei weitem noch kein Zelda, kein Pokémon, kein Mario, aber die Reihe ist mittlerweile nicht mehr so schlecht dastehend, wie man es mal hatte früher.
Ja.
Also sie hat jetzt einen besseren Stand. Also ich denke mal, es wird nicht mehr passieren, dass wir eine komplette Generation, wie damals auf dem N64, kein Metroid-Spiel mehr bekommen. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Und es wäre ja so simpel, ne? Ich meine, sie können ja einfach das fantastische 3DS 2D Metroid, ich habe den Titel vergessen, könnten sie einfach für die Switch 2 porten und hätten ein super gutes Spiel, was nicht viele Leute gespielt haben.
Du meinst Metroid Returns, Samus Returns.
Ja, genau, ja.
Das Remake des zweiten vom Game Boy ist das.
Ja, also, das war so ein fantastisches Spiel.
Oh ja, das war richtig gut. Was sie halt auch machen könnten, wäre nochmal schnell die Remaster von Metroid Prime 2 und 3 endlich raushauen.
Stimmt, ja.
Oder von mir ist auch eine Trilogy einfach nochmal mit dem ersten dann nochmal dabei.
Oder ein Remaster von Super Metroid. Einfach in 16:9 und mit HD-Grafik. Ich glaube, das würde die Leute ihn aus der Hand fressen.
Ja, würde ich mir wünschen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir da eher hingehen und das Ganze in der Engine von Metroid Red nachbauen. Also damit meine ich jetzt wirklich bewusst nicht neu entwickeln, sondern nachbauen, dass wirklich Pixel für Pixel in Polygon für Polygon nachgebaut wird, um original dieses Spiel aber in der neuen Grafik zu haben.
Ja. Wir sind schon wieder irgendwie bei der Switch 2 gelandet thematisch. Eigentlich wollen wir über die Switch reden.
Wird immer wieder passieren. Es ist halt einfach ein allgemeiner Switch-Podcast zum Jubiläum und wir haben halt die Besonderheit, dass da eine Switch 2 ansteht.
Ja.
Ja, wir haben natürlich jetzt auch über die Launch-Spiele geredet, der Switch. Wir haben aber auch noch andere Spiele, die natürlich besonders waren. Mario Odyssey haben wir schon gesagt. Das ist ja.
Oh ja, ich habe einen Vorschlag. Lass uns mal jeder drei Titel nennen, die wir für die Switch auffällig besonders gut fanden. Soll ich anfangen?
Du darfst gerne anfangen, ja.
Gut, da hast du ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Für mich ist eines der brillantesten Spiele für die Nintendo Switch Ring Fit Adventure.
Okay.
Weil Ring Fit Adventure nämlich mit Hardware kam, da ist so ein leicht flexibler Plastikring dabei, wo du deinen Joy-Con oben reinsteckst. Die Joy-Con können dann erkennen, in welcher Position du den hältst, also natürlich, weil der Joy-Con da fest drin steckt, und wie du den biegst und zerrst, diesen Ring. Und damit kannst du ein komplettes Fitness-Abenteuerspiel machen, was unfassbar umfangreich ist, alles auf einem wahnsinnig seichten Level. Also du erlebst eine Geschichte nach der anderen, ist alles haarsträubend und es wirkt ein bisschen wie Seifenoper, aber dieses Spiel, ich jedenfalls bin irgendwie in Level 130 oder so und habe noch kein Ende gefunden. Also das Spiel geht einfach ewig weiter und du erlebst immer mehr Dinge und das Schöne ist, es ist halt ein Fitnessspiel, ne? Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie diese Geschichte weitergeht, wirst du zwangsläufig in der Zeit immer fitter. Und das finde ich so eine brillante Idee. Brillantes Spiel.
Ich kann es verstehen, ich kann es sehr gut verstehen. Ich habe selbst noch nicht gespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur mal zugeschaut und das hat mir schon gereicht. Nee, also ich finde das Spielprinzip fantastisch, was sie da hatten. Und es reizt mich auch, aber irgendwie habe ich nie die Gelegenheit dazu gefunden, es selbst mal wirklich dann auch auszuprobieren.
Es ist was völlig anderes, ob du zuguckst, weil die Story, wie gesagt, ist sowas von seicht, da bist du nicht involviert. Oder ob du es selber machst, weil dann bist du nämlich mit deinem ganzen Schweiß dabei.
Ja, logisch, das ist deswegen, also, ja.
Ich würde dir empfehlen, probier es ruhig mal irgendwann aus, das lohnt sich.
Ja, ich schau mal, ich bin da halt schon ein bisschen extra faul. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel.
Das kann sehr, das ist auch schön, weil du kannst ja die Geschwindigkeit, sag ich schon, die Schwierigkeit kannst du ja tatsächlich an dein Level anpassen. Und damit ist damit ist es dann auch nie zu schwer und nie zu leicht, wenn du das nicht willst.
Ja. Ja, ich habe Respekt vor dem Spiel und vor dem Muskelkater, der mich danach erwartet.
Ja.
Ja. Ja, wolltest du jetzt noch weitermachen?
Nee, mach du mal ruhig einen.
Okay, weil ich muss echt sagen, mir fällt es unglaublich schwer, was auch daran liegt, dass ich auf der Switch einfach viel zu viel gespielt habe, wie mir gerade auffällt.
Für mich sind, also was ich in dieser Liste jetzt gern hätte, wären Spiele, die einen Welteinschlag gemacht haben, weil die überraschende Erfolge hatten, obwohl sie eigentlich nicht hätten haben dürfen, so. Ich nenne einfach mal noch einen Titel, der da voll reinfällt. Animal Crossing New Horizons.
Ja.
Das Spiel ist exakt in dem Moment erschienen, als die ganze Welt quasi wegen Covid-19 zugemacht worden ist. Und das hat dem Spiel unfassbar gute Verkaufszahlen gegeben. Und es war ausverkauft. Ich habe da eine Switch mitgekauft mit dem Spiel. Also ich habe quasi jetzt meine zweite Switch in Gebrauch, nämlich die Animal Crossing New Horizons Edition. Und ist einfach ein fantastisches Spiel. Also, ne, das macht Spaß. Das wusste Nintendo natürlich vorher auch schon. Aber dass es genau in diesem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist, wo alle Leute zu Hause saßen und irre viel Zeit hatten, das hat dem einfach zu wahnsinnigem Ruhm geholfen, diesem Spiel. Und das finde ich auch sehr phänomenal.
Ja, stimmt auch. Also was Animal Crossing, ich muss sagen, ich habe Animal Crossing vorher schon gespielt. Auf dem DS auf alle Fälle. Ich habe auch noch eine andere Version gespielt. Ich bin ja nie 100% warm geworden mit der Reihe. Bin ich ganz ehrlich. War nicht so 100% meins. Die Switch-Version hat mich trotzdem so enorm angesprochen, dass ich es unbedingt spielen wollte und mir gekauft habe. Und ich war so begeistert. Ich glaube, ich habe in dieses Spiel, keine Ahnung, 400 Stunden gesteckt, bis meine Switch kaputt gegangen ist, ich die Switch wechseln musste und meinen ganzen Speicherstand verloren habe.
Ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich. Ja.
Seitdem spiele ich es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht mehr angefangen seitdem.
Ja.
Aber es ist ist richtig gut und es ist halt wirklich ein Phänomen, dieses Spiel. Ja. Deswegen, also das kann man wirklich sagen, das ist schon was Besonderes. Ja. Ja, und ich muss ehrlich sagen, also wenn du sowas Besonderes von mir hören willst, fällt mir nicht viel ein. Besonders wenig, was Switch-exklusiv ist, obwohl ich so viel gespielt habe, weil du halt jetzt schon zwei der besondersten,
natürlich,
jetzt mal genannt hast.
Fällt dir noch was ein, irgendwas?
Nee, also was vielleicht ist, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Ist das erste Mario und Rabbids für die Wii U schon erschienen oder war das auch ein Switch-reines Spiel?
Das war ein Switch-reines Spiel.
Das war es, genau. Da würde ich mich beiden Mario und Rabbids-Spiele nennen, weil einfach diese Kombination der beiden Franchises mit einem Gameplay, das man von einem Mario-Spiel, dieses Strategie-Gameplay à la XCOM, nicht erwarten würde, für mich auch überraschend war.
Ja.
Also muss ich echt sagen, allein die Kombination sowohl Genre als auch diese Art Crossover und das Nintendo-Mario-Figuren an Ubisoft abgibt, damit sie mit den Rabbids interagieren, das ist halt für mich so, Nintendo, was macht ihr da?
Mhm.
Das hätte ich euch nicht zugetraut. Und dazu kommt ja noch, es ist einfach wirklich so gute Strategiespiele, dass ich es fast schon schade finde, dass die Reihe nicht die Aufmerksamkeit, sondern den Erfolg hatte am Ende, den sie verdient hätte. Der erste hat es ja gut verkauft, deswegen wurde der zweite entwickelt. Der zweite war leider dann nicht mehr so erfolgreich wie der erste und anscheinend nicht erfolgreich genug, dass da jemals eine Fortsetzung kommt oder zumindest nicht so bald.
Ja.
Aber das war für mich auch so eine Überraschung in der Art des Spiels, was es ist und was Nintendo und Ubisoft da mit ihren beiden Franchises angestellt haben.
Ja, das hätte ich tatsächlich auch nennen können, weil ich das nämlich ganz genauso sehe. Das ist so beeindruckend. Alleine, dass Nintendo diese Lizenz von Mario abgegeben hat, um da dann dieses Spiel draus zu generieren zu lassen, fand ich schon sehr beeindruckend. Sowas Ähnliches ist ja passiert mit Ubisofts Starlink, wo tatsächlich so ein paar Figuren aus Star Fox drin waren, das ja unfassbar gefloppt ist, weil die ganze Toys to Life-Welt komplett eingebrochen ist. Und das Spiel hat so versucht, da noch mit aufzuspringen und es ist einfach überhaupt nicht, hat keine Chance gehabt.
Man muss
aber
ja
dass Nintendo sich quasi getraut hat, die Sachen, ihre Marken quasi in andere Hände zu geben und da cooles Zeug bei entstanden ist. Da fällt mir tatsächlich noch ein Titel ein, den ich hier als physische Version auch stehen habe. Ich muss gerade mal gucken, wie es heißt. Der Titel ist lang. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necromancer, featuring The Legend of Zelda. Ist ja auch so ein Spiel, wo du nicht erwartet hättest, dass das überhaupt existieren darf. Und trotzdem gibt's das. Und das finde ich halt auch ziemlich cool.
Und hier haben sie auch noch einen Indie-Studio sich rangeholt, das das entwickelt hat. Das ist ja kein, was weiß ich, großer, namhafter wie jetzt Ubisoft. Das war ja wirklich ein kleines Studio. Ich weiß gar nicht, ob Brace Joseph Games heißen die, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob die vorher schon mal irgendein Spiel hatten vor dem Crypt of the Necrodancer oder ob das nicht sogar ihr Debütspiel war damals.
Kann sein, aber das war ja auch einfach ein phänomenal gutes Spiel, Crypt of the Necrodancer.
Ja, ganz genau. Und das ist ja auch, ich würde sagen, also klar, es gab es auf PC, PS4, PS Vita, iOS und so weiter, Xbox One vor der Switch. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das Spiel von der Switch auch nochmal massiv profitiert hatte und nochmal Aufmerksamkeit bekommen hat dann durch die Switch-Version. Und Nintendo ist ja auch aufmerksam geworden drauf und hat ihnen halt dann dieses Crossover-Möglichkeit geboten. Ich habe das mal angespielt in der Demo, diese Crossover. Ich besitze es noch nicht selbst. Ich bin ja nicht der Rhythmusspiel-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da nicht
gut. Das ist ja das Schöne, aber an diesem Spiel, das kannst du ja tatsächlich auch ohne spielen.
Ganz genau. Und das mochte ich nämlich durch das Trotzspielen. Und deswegen hat mich das Spiel auch so angesprochen. Irgendwann will ich mir das auch noch holen. Das ist so ein Spiel, das auf meiner Liste der Spiele steht, die ich für die Switch eigentlich noch nachholen müsste.
Mhm.
Die Liste ist natürlich sehr lang.
Ja, natürlich.
auf der Liste,
so eine Liste habe ich tatsächlich auch. Und ein paar von, also nicht wenige von diesen Spielen stehen hier bei mir im Regal.
Ja, da muss ich sagen, da trenne ich ja. Ich habe einmal die Liste der Spiele, die ich nachholen muss, die ich bereits besitze. Und dann natürlich die Spiele, die ich noch nicht besitze.
Ah, okay.
Ja, und bei den Spielen, die ich besitze, muss ich ja sagen, habe ich zumindest die meisten mal angespielt. Was auch eine ziemliche Menge bedeutet. Aber ich habe die meisten zumindest mal angespielt oder halt sogar durchgespielt, je nachdem. Ja. Aber ja, ich habe halt, wie gesagt, auch noch die Liste der Spiele, die ich nicht besitze. Und da ist halt keine so Frage. Sogar relativ weit oben, muss ich sagen, weil mich das echt reizt. Ja, ich bin ja, muss ja sagen, ich hoffe mal, dass Nintendo diese Kooperationen fortsetzt in der Zukunft. Weil das ist sowas, was auf der Switch, finde ich, Nintendo ein bisschen gut getan hat. Dass sie sowas mitmachen jetzt.
Ja, richtig.
Ja. Genau.
Ein weiterer Titel, über den müssen wir, glaube ich, nicht reden, der aber auch in diese Weltphänomen-Riga fällt, ist natürlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Weil, wie gesagt, im Sommer 2017 gab es praktisch kaum ein anderes Spiel, über das Leute geredet haben. Da kamen einige sehr gute Titel auf anderen Konsolen raus, von denen habe ich aber nichts gehört, jedenfalls.
Ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, ich weiß nicht mehr, welche Spiele 2017.
Ich glaube, Horizon Zero Dawn ist, glaube ich, ein paar Tage vorher oder später erschienen. Und das kam. Das kam erst viel später das erst zum Tragen. Dass das ein, oh Mensch, das gibt's ja auch noch, das ist ja richtig gut. Warum hat mir das denn keiner gesagt so?
Ja. Das kann ich sogar schön erzählen. Das könnt ihr auch schon nachlesen in unserer Redaktionsdiskussion, die wir da jetzt in unserer Erinnerung an den Switch-Launch hatten. Da habe ich nämlich auch genau davon berichtet, dass ich mir Horizon 2 Tage vor dem Switch-Launch wirklich noch gekauft habe. So dumm ich war, habe ich mir dieses Spiel 2 Tage vorher gekauft und habe es
und hast
2 Tage lang. Ich habe es mittlerweile schon durchgespielt, sogar mit DLC und allem. Aber ich habe das 2 Tage lang wirklich massivst gespielt.
Ja, klar.
Sogar mehr als 2 Tage, weil ich die Switch ja am 3.3. nicht direkt hatte und ich habe vor der Switch da war noch das Spiel weiter gespielt. Dadurch kam ich auf eine Spielzeit von fast 40 Stunden.
Mhm.
Hab's dann aber beiseite gelegt, sobald die Switch da war und über Monate nicht mehr angerührt. Das hat, glaube ich, über ein Jahr gedauert, bis ich dann endlich mal durchgespielt habe.
Ja.
Und hab nochmal von vorne angefangen dafür dann sogar. Aber ja, das war auch so ein Ding. Übrigens, anderes Spiel von 2017, das wir sogar schon erwähnt hatten, war ja Metroid Samus Returns. Das ist ja
richtig.
Im September zwar erst erschienen, aber das war so eines dieser großen 3DS-Spiele.
Das stimmt.
Ja.
Das habe ich mir in der Special Limited Edition besorgt damals, weil ich ja noch keine Switch hatte. Das kam ja erst später dann.
Ja. Und bei mir persönlich untergegangen, wegen der Switch, ist damals eins meiner absoluten Lieblingsspiele heute. Ist es für mich als eines der besten Spiele. Ich würde es sogar heute über Breath of the Wild setzen, wenn ich meine Liste der besten Spiele 2017 oder überhaupt erstellen müsste. Wäre es bei mir über Breath of the Wild.
Samus Returns.
Nein, anderes Spiel. Damals habe ich es aber nicht gespielt, weil es nur 7 Tage, eine Woche nach der Switch erschienen ist.
Okay, erzähl.
Nier Automata.
Ah, ja, natürlich.
Für mich eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden. Ich liebe dieses Spiel. Ich hab's aber erst in dieser, was weiß ich, Game of the Era Edition hieß es, glaube ich, auf der PS4 dann gespielt. Also erst ein ganzes Stück später und auf der Switch dann nochmal, als dann für die Switch veröffentlicht wurde. Einfach weil ich, als es 2017 erschienen ist, zu beschäftigt war mit der Switch und Breath of the Wild war halt auch 10. März, also ja.
Ja.
Nur um über untergegangene Spiele zu reden. Ich meine, das Spiel hat sich enorm gut verkauft damals, es war ein Erfolg, es hat viele Fans gefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar nochmal einen Ticken erfolgreicher gewesen wäre, wenn es nicht im Launch-Zeitraum der Switch gewesen wäre.
Ich habe noch drei untergegangene Spiele übrigens.
Ja.
Auch die hervorragend in die Nintendo Switch-Zeit passen und vielleicht sogar als Flop gelten. Das erste ist Nintendo Labo. Da redet keine Sau mehr von. Nintendo Labo war diese Papp-Version. Man hat Pappteile gehabt, konnte da seine Switch-Teilchen reinstecken und dann damit physische Elemente erleben für virtuelle Spiele. Das fand ich ziemlich witzig. Ich fand das Konzept gut. Ich habe das auch alles gekauft. Habe ich jetzt einen riesengroßen Karton, ich glaube sogar zwei, irgendwo auf dem Dachboden stehen. Seit Ewigkeit nicht mehr angeguckt. Meine Kinder fanden das damals toll, haben es komplett vergessen inzwischen. Die sind halt auch in dem Alter, wo sie das natürlich vergessen haben. Also, ne, das war ein nettes Konzept und da habe ich gedacht, ach ja, Nintendo ist ja eigentlich eine Spielzeugfirma. Haben sie aber einfach da leider nicht mitreißen können, so.
Ja.
Nächstes Spiel aus der Reihe. Oder wolltest du dazu noch was?
Ja, ich wollte nur sagen, Labo war halt ein Konzept, das nicht so gut ankam.
Richtig, ja. Ein Konzept, was bei mir nicht so gut ankam, war, wie sie umgegangen sind mit Super Mario 3D All-Stars. Das ist nämlich ein Spiel, was du tatsächlich nur zeitbegrenzt kaufen konntest, was sie als physische und als digitale Version verkauft haben. Als digitale war, glaube ich, irgendwann an dem März Schluss. Man konnte das ein gutes halbes Jahr, glaube ich, kaufen. Vielleicht war es auch ein Dreivierteljahr, ja, nicht länger.
Nee, das war wirklich so. Das ist Ende September, ich glaube am 24. September damals erschienen. Also Mario Jubiläum zum 30. Okay. Müsste das gewesen sein. Und bis zum 31. März im Jahr darauf haben sie es verkauft.
Ja, also ein halbes Jahr tatsächlich. Und alle Leute haben mich damals bescheuert angeguckt, als ich sagte, ich kaufe mir das 2 und das 1 eingeschweißt. Habe ich immer noch hier. Und die wurden dann ja auch verramscht, ne? Kurze Zeit nachdem der Verkauf eigentlich hätte gestoppt werden sollen, gab es die dann für erheblich weniger Geld. Ne? Ich habe da natürlich den Vollpreis für bezahlt, weil ich es unbedingt haben wollte, 2-mal, ne? Damit ich eben auch noch eins habe, wenn das erste kaputt geht, weil die kriege ich ja nie wieder.
Ja.
Und danach gab es das halt nicht mehr. Und inzwischen kriegst du das, ich könnte meins für horrende Preise verkaufen, was ich einfach völlig beknackt finde und was eigentlich auch nicht Nintendos Ding sein sollte. Und ne, weswegen ich ja am Anfang gesagt habe, hoffentlich machen sie das bei der Switch 2 nicht, dass die das, weil Nintendo will ja selber an den Sachen verdienen und nicht irgendwelche Scammer verdienen lassen. So.
Ja, und das damals gab es ja Gerüchte, dass daran liegt, dass für Mario 64 ein Remake in Entwicklung sei. Ist aber nie erschienen, muss man dazu sagen, was ich ein bisschen seltsam finde.
Ja.
Stattdessen ist es in Nintendo Switch Online mittlerweile drin, Mario 64, als einziges der Spiele, das bisher seitdem wieder spielbar verfügbar auf der Switch wurde. Kritik gab es ja auch daran, dass Mario Galaxy 2 gefehlt hat.
Ja.
Das ist ja bis heute nur auf der Wii spielbar.
Richtig.
Aber es war nicht das einzige Spiel, das Nintendo so gehandhabt hat. Zum 30. Jubiläum von Fire Emblem haben sie im Dezember 2020 das allererste Fire Emblem, Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, in der originalen NES-Version als digitalen Titel auf der Switch veröffentlicht.
Genau.
Und das haben sie auch nur bis Ende März 2021 dann verkauft. Das heißt nur 3 Monate ungefähr, ein bisschen länger als 3 Monate. Und dann war's das. Ich habe es damals nicht gekauft, ich bereue es ein bisschen. Wurde auch nur digital verkauft.
Ich habe es damals nicht gekauft und bereue es nicht übrigens.
Ja, ich bereue es nur, weil ich es dann in der Sammlung hätte, wenn auch nur digital. Nicht, weil ich spielen wollen würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu altmodisch dann doch für Fire Emblem. Ich mochte ja schon das Remake des Spiels auf dem DS nicht so gerne, weil mir viele Spielmechaniken etwas zu angestaubt waren. Und das war ja wirklich ein Remake. Aber ich finde es halt schade, dass Nintendo sowas so angeht. Und es ist ja auch bis heute nicht in Switch Online nochmal veröffentlicht worden, weil ich denke, bei dem Spiel trauen sie es sich nicht, weil sie es eben verkauft haben. Bei Mario 64 können sie ja sagen, ja, das war ja nur Teil von dem Mario 3D All-Stars und das ist ja nicht einzeln verkauft worden und so weiter und so fort. Da kann man das bringen. Aber bei dem Spiel wäre es halt schwer begründbar, weil da haben Leute wirklich Geld für bezahlt und jetzt kriegen es die anderen kostenlos. Bis wir so in einem Abo, das wäre nicht begründbar. Noch nicht.
Ja, richtig.
Ja, finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass sie da diesen Weg gegangen sind. Sie haben es aber danach auch nicht mehr gemacht. Also ich glaube, das war ein Versuch von Nintendo zu schauen, wie das ankommt und wie das funktioniert. Das einzige andere Spiel, das das auch ereilt hat, war Super Mario 35.
Stimmt, das gab es auch nur zeitweilig, ne?
Ja, aber ja. Das war ein Free-to-Play-Ding. Also richtig. Da muss man ja sagen, das war halt, ja. Und das gab es genau im selben Zeitraum wie Mario 3D All-Stars übrigens. Also das ist auch nur vom 35. Jubiläum im September bis zum 31. März im Jahr danach.
Ja.
Ja. Was wir übrigens, weil wir hatten es, was ich noch erwähnen wollte, weil wir es schon von besonderen Spielen und so weiter hatten.
Bevor, ja. Bevor es jetzt komplett untergeht, den dritten Titel, den ich gerade noch erwähnen wollte, habe ich vergessen.
Ja, darfst du. Mach.
Habe ich vergessen.
Ach, hast du vergessen?
Ja, habe ich vergessen. Ich könnte jetzt noch ein Spiel nennen, aber ich lasse dich erstmal reden.
Nee, okay. Ich will einfach nur eine Reihe erwähnen, bei der ich einfach finde, dass sie auf der Switch mehr Aufmerksamkeit verdient hat und bei der ich großartig finde, dass sie auf der Switch gekommen ist. Und zwar die Famicom Detective Spiele. Spiele, die vorher außerhalb Japans halt einfach nicht verfügbar waren. Aha. Und erst ist Nintendo hingegangen, hat die 2021 die beiden Spiele, die es schon gab, The Missing Heir und The Girl Who Stands Behind, als richtige Remakes mit aufwendiger neuer Grafik und so weiter für die Switch veröffentlicht. Und anschließend, womit keiner gerechnet hätte, haben sie ja letztes Jahr, dann 2024, mit Emiyo, der lächelnde Mann, noch einen direkten Nachfolger dazu entwickelt und veröffentlicht. Was einfach so unvorstellbar war, dass diese sehr eigene Reihe, diese japanische Adventure, Visual Novel Spiele sind es ja, überhaupt in dieser Form zurückkommt. Schon die Remakes waren eine Überraschung, aber dann nochmal ein komplett neues Spiel, das war halt so komplett unerwartbar.
Ja.
Und dass da Nintendo halt rein investiert hat. Aber das wollte ich nur erwähnen, weil das war für mich halt so eine der ganz großen Überraschungen, dass das überhaupt gibt auf der Switch. Also dass es dazu überhaupt kam. Es wäre jetzt auf jeder Konsole von Nintendo nicht der Fall. Aber das war halt für mich so was der ganz besonderen Sachen auf der Switch, die da passiert sind.
Ja, richtig.
Ja, jetzt darfst du dein Spiel noch erwähnen, das du dann noch erwähnen wolltest.
Also ein Spiel, was ich tatsächlich besonders finde, ist, was sie wahrscheinlich einfach ewig lange in der Schublade gelassen haben, ist Pikmin 4. Das muss ewig lange schon fertig gewesen sein, denn wir haben schon vor langer, langer Zeit, ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, Shigeru Miyamoto, glaube ich sogar, sagen hören, ja, nee, das haben wir im Grunde schon. So, und dann haben wir, glaube ich, 4-5 Jahre lang davon nichts mehr gehört. Und dann kam es auf den Markt. Und das ist, glaube ich, so ein Ding bei Nintendo. Die haben, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge vorbereitet und können die in den Momenten auf den Markt schmeißen, wenn sie es für opportun halten. So haben sie ja auch The Legend of Zelda Tears of the Kingdom einfach noch ein halbes Jahr rausgezögert, weil sie sich sagten, okay, wir haben jetzt ein Video rausgebracht, das hat einfach den Hype nicht gebracht, den wir dachten, dass es bringen würde. Dann bringen wir doch nochmal einen Deep Dive, um zu gucken, ob das jetzt hilft und bringen das Spiel dann ein halbes Jahr später raus. Und dann hat es natürlich auch funktioniert, weil dann haben die Leute gedacht, oh Mensch, das ist ja geil, das hat ja voll die coole Physik und so, das kann es ja gar nicht sein. Und dann hat das Spiel auch den Ruhm gefunden, den es meiner Meinung nach auch verdient hat. Andere Spiele, Xenoblade Chronicles 3 beispielsweise, ist ziemlich untergegangen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viele Verkaufs da sind, aber lass es 1,5 Millionen gewesen sein. Das haben sie ja sogar im Launch 2 Monate vorgezogen. Das hätte im September kommen sollen und kam dann im Juli, wo alle Welt gedacht hat, was ist denn das für ein Gebaren? Normalerweise werden Spiele ewig lange immer nach hinten verschoben und plötzlich hat Nintendo dieses Spiel fertig und bringt es 2 Monate früher auf den Markt? Wie kann denn das überhaupt sein? So kann man doch gar nicht entwickeln.
Ja, ich glaube, das war der einfache Grund, weil Nintendo irgendein anderes Spiel, das sie im Juli bringen wollten, nicht fertig war. Ich glaube, es müsste Splatoon 3 gewesen sein.
Das kann gut sein, ja.
Ja, weil alle hatten mit Splatoon gerechnet. Ich meine, Splatoon war es und das kam dann aber nicht zu dem Zeitpunkt. Es kam erst später und dann wurde auf einmal Xenoblade vorgezogen. Das war so der Lückenfüller, weil Nintendo ja dieses halbe Versprechen abgegeben hat. Jeden Monat erscheint ein Spiel.
Mhm.
Entweder von ihnen selbst oder von einem großen Spiel von einem Partner. Und das hat Nintendo ja wirklich eingehalten, muss man ja sagen. Also bis heute ist es wirklich so, dass jeden Monat, ich glaube jetzt im Februar wüsste ich, es ist kein dieses Jahr, das erschienen wäre, aber gibt's bestimmt irgendwas. Aber Nintendo hat ja weitgehend dran gehalten, wenn sie in einem Monat kein Spiel hatten, haben sie in einem anderen Monat 2 Spiele einfach gehabt. Also es kommt schon knapp hin. Auch wenn sie nicht immer selbst auf die 12 Spiele im Jahr gekommen sind, Nintendo, ist es mit Partnerspielen zusammen schon so in die Richtung gegangen. Ja, und zu Xenoblade übrigens kann man sagen, es hat sich 1,86 Millionen Mal verkauft, zumindest Stand 31. März 2023. Danach habe ich keine Zahlen mehr.
Okay.
Also, ich muss sagen, für so ein Spiel eigentlich ganz ordentlich, wenn man aber bedenkt, dass Mario und Luigi Brothership, was ja im November erst erschienen ist, letztes Jahr am 7. November, und bis 31. Dezember, also nicht mehr 2 Monate, hat sich halt 1,84 Millionen Mal verkauft.
Das ist auch bitter, ja.
Ja, aber es ist halt ein Mario-Spiel, da muss man auch ein bisschen anders werten, aber Xenoblade Chronicles 3 steht bei den Verkaufszahlen zum Beispiel auch unter dem ersten Mario und Rabbids Spiel. Auch Paper Mario, das Remaster vom Legende vom Eontor letztes Jahr, hat sich besser verkauft zum Beispiel. Sogar ja. Pikmin 3 Deluxe hat sich besser verkauft als Xenoblade Chronicles 3.
Ja. Pikmin 3 Deluxe war auch ein fantastisches Spiel.
Ja, yeah, ich sag da nichts. Ich meine nur, dass man halt so die Zahlen einfach mal sieht. New Pokémon Snap hat sich besser verkauft.
Ja gut, das sehe ich nicht ein. was ich auch ein Spiel, wo wir vielleicht noch drüber reden sollten, ist Super Mario Bros. Wonder.
Ja.
Weil ich habe nämlich das Gefühl, als das Spiel da war und ich das in meiner Hand hatte und gespielt habe, habe ich gedacht, das Spiel ist phänomenal. Das müsste mindestens so einen weltweiten Einschlag machen wie Super Mario Bros. Nein, stopp, wie hieß es? Super Mario World. Weil Super Mario World nämlich einfach weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Jetzt natürlich nicht sofort, sondern dann über Zeit, weil das unfassbar gut war. Und Super Mario Bros. Wonder ist genauso gut, aber inzwischen ist die Landschaft der Spiele einfach so vielfältiger geworden, dass du diese Reichweite überhaupt nicht mehr hast mit irgendeinem Spiel. Also selbst wenn das jetzt irgendwie 15 Millionen Mal verkauft worden ist, keine Chance, jemals wieder ein Spiel zu machen, was so berühmt wird wie ein Super Mario World.
Ja,
das ist auch was ich jetzt in der Switch-Ära gelernt habe.
Würde ich jetzt nicht sagen. Nimm Animal Crossing.
Animal Crossing?
Das hat diese Berühmtheit erlangt.
Meinst
immer
du
noch.
Wirklich?
Wenn ich mitbekomme, wer alles Animal Crossing spielt, immer noch spielt und dazu Fotos postet, das sind Leute, mit denen rechnet man nicht. Da sind Schauspieler dabei, da sind hohe Militärs von was weiß ich welchen Ländern dabei. Da sind Politiker dabei und so weiter und so fort, die immer noch Animal Crossing spielen und sich davon Fotos posten.
Okay, krass, na gut.
Es ist nicht mehr ganz so präsent, wie es noch in der Anfangszeit des Spiels war. Also die letzten 1,5 Jahre hat es nachgelassen, die letzten 2 Jahre vielleicht. Aber ich würde sagen, Animal Crossing hat das geschafft, weil die Reihe Animal Crossing war davor eher eine Nischenreihe von Nintendo.
Auf jeden Fall.
Die war nicht so bekannt.
Ja.
Und jetzt gehört sie zu den bekanntesten und erfolgreichsten und wichtigsten Reihen Nintendos.
Stimmt.
Deswegen wird ein neues Animal Crossing für die Switch 2 relativ früh in der Konsolengeneration erscheinen. Also mit relativ früh meine ich das nicht im ersten Jahr zwingend, aber es wird nicht erst, was ich zum Ende der Konsolengeneration kommen. Das wird früh kommen. Ich meine, das Spiel ist erfolgreicher als ein Super Smash Bros. Und ein Zelda.
Das ist schon beeindruckend.
Das ist das zweitmeistverkaufte Spiel auf der Konsole.
Ja.
Und das muss man halt erstmal schaffen. Bei Mario Wonder, denke ich, war das Problem. Es hat enorm viel Aufmerksamkeit generiert, dieses Spiel, mit den Trailern und so weiter und so fort.
Ja.
Auch von der Qualität des Spiels. Sie hat es unglaublich viel Aufmerksamkeit erzielt. Aber es ist erstens nur ein 2D-Mario. Viele wollen einfach ein 3D-Mario-Spiel haben, ein neues Mario Odyssey. Mario Odyssey ist das erfolgreichste Mario-Spiel auf der Switch immer noch.
Ja.
Kratzt an der 30-Millionen-Marke, also über 29 Millionen verkauft, ist 5. meistverkaufte Spiel der Switch. Und man muss halt einfach sagen, mittlerweile sind die 3D-Marios die beliebteren unter den Fans.
Ja.
Dann, ich denke, viele werden sich auch gesagt haben, warum soll ich mir jetzt noch ein 2D-Mario kaufen? Ich habe doch schon New Super Mario Bros. Deluxe, also U Deluxe.
Oh,
ich habe
jetzt
schon 2D-Mario.
Hm.
Ja, aber man muss halt hier auch von den Casual-Leuten ausgehen, die halt da nicht so denken. Und dann, was Mario Bros. Auch unter den Fans, also Wonder, unter den Fans ein bisschen diesen Hype geraubt hat, sind 2 Faktoren.
Na?
Erstens, vielen war das Spiel zu leicht. Man ist zu schnell durchgekommen. Man hat selbst die Herausforderungslevel relativ schnell schaffen können, wenn man gut war und wusste, wie es geht.
Mhm.
Zweitens, das Spiel war zu kurz. Man kann dieses Spiel in relativ kurzer Zeit durchspielen.
Ja, das stimmt schon.
Und ich glaube, das ist so ein Faktor. Bei Mario World sitzt du einfach wesentlich, also du kannst ja Mario World auch unglaublich schnell durchspielen, gerade die Speedrunner und so weiter. Aber als es halt damals erschienen ist, erstmal hattest du nicht so viel. Und dann muss man halt einfach sagen, es wirkt einfach nochmal ein bisschen anders.
Ja.
Mario Wonder ist das innovativste Mario-Spiel seit langem. Muss man dazu sagen. Mario Wonder meine ich jetzt.
Ja,
Side World, genau.
Side World. Ja.
Ja, mal abgesehen von 3D Mario, ich meine, Mario für sich war damals auch unglaublich innovativ, aber das ist halt andere Richtung gehend. Wenn man rein von der Story ausgeht, ist Mario Wonder sogar das längere Spiel. Also im Schnitt braucht man für einen Mario World Durchgang 5 Stunden.
Mhm.
Für Mario Wonder im Schnitt 10 Stunden.
Ja.
Wenn man jetzt How Long to Beats als Grundlage nimmt, nehme ich jetzt einfach mal. Aber es ist halt einfach auch der Kultfaktor, der da fehlt. Den hat Mario World einfach. Und Wonder hat es halt aufgrund der von mir genannten Faktoren, Schwierigkeitsgrad und Spielzeit, nicht geschafft, das abzugreifen. Weil, wenn man jetzt mal als Beispiel einen Mario Odyssey nimmt, ich weiß, ist jetzt 3D-Spiel und so weiter, aber da ist halt dann der Umfang mal eben, wenn man wirklich alles holen will, man das Spiel, also der normale Story spielst du in 10, 15 Stunden durch, locker.
Mhm.
Wer richtig gut ist, sogar noch weniger. Aber wenn du jetzt die ganzen Nebenquests mitnehmen willst oder sogar komplettieren willst, dann bist du, keine Ahnung, 25 bis 60 Stunden damit beschäftigt.
Ja, ist richtig.
Das ist halt was ganz anderes. Mario Wonder komplettieren, da bist du mit 20 Stunden durch trotzdem.
Ja.
Und
ja, stimmt schon. Ja, ich sehe das ein.
Ich denke, das sind so ein bisschen die Probleme, die damit reinzählen. Ja. Ohne natürlich damit auch sagen zu wollen, dass jetzt Mario Bros. Wonder ein schlechtes Spiel sei. Das ist ein fantastisches Spiel.
Richtig. Wie auch alle anderen, die du genannt hast, auch wenn ich sie nicht mag, wie zum Beispiel New Super Mario Bros. U Deluxe.
Bin ich auch kein Fan von, bin ich ganz ehrlich. Ich mag die New Super Mario Bros. Spiele zum Großteil nicht.
Die waren halt auch einfach nicht innovativ. Das erste war noch tatsächlich krass, so auf dem DS, und danach war es halt irgendwie immer das Gleiche.
Das zweite war auch noch recht innovativ mit dem sehr starken präsenten Münzen. Es hat noch versucht, eine neue Mechanik einzubauen, die nicht so gut funktioniert hat, aber sie haben es versucht. Danach war es halt einfach immer nur noch dasselbe. Deswegen war ich auch so froh, dass sie mit Mario Bros. Wonder weggehen von den New Super Mario Bros. Dingern.
Ja. Ich bin ja gespannt, wie das nächste Super Mario 3D Spiel tatsächlich aussieht, was auf jeden Fall entstehen wird irgendwann. Vielleicht kriegen wir es auf der Switch 2. Wer weiß.
Ich gehe davon aus, dass wir es sogar relativ bald bekommen. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir das vielleicht sogar das der große Wintertitel dieses Jahr wird und nicht Metroid Prime 4.
Ja, wahrscheinlich eher ja.
Weil die Fans warten einfach drauf und wir werden, ja. Ich gehe davon aus, dass wir Mario Kart zum Launch bekommen, aber sie werden nicht zu lange mit einem neuen 3D Mario warten. Dafür ist einfach Mario Odyssey mit 2017 und damit 7,5 Jahren zu lange her.
Das stimmt. Ich hoffe einfach auf viel Innovation und dafür ist Nintendo ja auch bekannt. Die kriegen das hin.
Genau, ja. Was wir auch noch erwähnen müssen, finde ich so ein bisschen, wir haben es ja schon mal kurz angerissen, die Pokémon-Sachen auf der Switch, die ja den Ruf der Reihe ganz schön geschädigt haben zum Teil, aufgrund der Technik. Man muss aber trotzdem sagen, dass gerade die beiden Hauptepisoden Pokémon Schwert Schild und Pokémon Karmesin Purpur sich trotzdem über 26 Millionen Mal jeweils verkauft haben.
Das ist schon krass, ja.
Ja. Und ich muss ja sagen, ich bin ja gerade jetzt auf der Switch schon davor, aber jetzt noch besonders habe ich wieder zu Pokémon zurückgefunden und das trotz dieser etwas, mängelbehafteten Spiele.
Ja. Das einzige Pokémon-Spiel, was ich tatsächlich sehr, sehr lange gespielt habe, war Let's Go Eevee. Let's Go Evoli heißt es auf Deutsch.
Das habe ich gar nicht gespielt.
Siehst du, das fand ich tatsächlich deswegen, das war so mein Einstieg in die Pokémon-Welt. Denn es gab Pokémon Go und dieses Spiel für mich. Was anderes kannte ich im Grunde nicht. Das ist ja ein Remake von dem allerersten Pokémon-Spiel, was immer noch sehr gut funktioniert. Ich habe es dann irgendwann verkauft, weil ich es durch hatte, aber ich hätte schon Lust, das nochmal wieder zu spielen. Es kam dann mit diesem Ball, mit dem Gadget, was du auch für Pokémon Go verwenden konntest. War eine gute Idee. Also, ne, das hat super funktioniert. Das hat mich auf die Straße gebracht, das hat mir Pokémon beigebracht. Ja.
Mhm. Pokémon Go habe ich nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hätte, glaube ich, bei mir auch wenig Sinn gemacht. Einmal habe ich zu der Zeit kein Smartphone gehabt, auf dem das richtig gut funktioniert hätte wahrscheinlich.
Mhm.
Und zu anderem, glaube ich, hier bei mir im Kaff hätte ich wahrscheinlich nicht sonderlich viel Glück gehabt, was zu erlangen damit.
Ja.
Aber Pokémon, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, das ist eigentlich was für mich, was auch noch auf meiner Liste der Spiele steht, die ich noch nachholen wollen würde auf der Switch.
Ja, siehst du, mach mal ruhig.
Die ich nicht besitze und nachholen wollen würde, einfach weil ich an dem Spiel, als es angekündigt wurde, schon neugierig drauf war und Interesse dran hatte und ja doch, es würde mich schon interessieren, das Spiel immer noch. Ja.
Das ist auch charmant, also kann man nicht anders sagen.
Ja, denke ich auch. Also das muss ich vielleicht mir dann doch nochmal besorgen. Und damit ich es dann auch noch nachholen kann auf der Switch oder auf der Switch 2 halt, dann ist es ja wahrscheinlich auch abwärtskompatibel.
Ja.
Ja. Wir könnten natürlich noch ewig weiterreden über die Switch-Spiele und so weiter. Aber ich glaube, irgendwann müssen wir einen Schlussstrich ziehen.
Sonst wird der Podcast
ewig. Auch wenn es gerade wirklich, wirklich interessant ist, wie ich finde.
Ja.
Wir haben auch über Disney nicht geredet. Was wir auch vergessen haben, ist die ganze Mario Party-Sache auf der Switch. 3 Mario Partys, die
eins davon sogar gut.
Ja, zwei. Ich würde sagen, zwei sind, also eins ist eher schwach. Das zweite, das erschienen ist, war ein recht ordentliches Remake von alten Mario Partys vom N64.
Mhm.
Und das dritte, Mario Party Jamboree, das ist großartig.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist so, das beste Mario Party meiner Meinung nach seit GameCube-Zeiten. Vielleicht sogar N64-Zeiten. Also ich muss ja sagen, auf der Wii, die mochte ich ja eigentlich nie wirklich gerne.
Mhm.
Und die Handheld-Dinger, das kostet sie eh die Tonne treten, meiner Meinung nach.
Es ist halt Partyspiel, ne? Da brauchst du einfach einen großen Fernseher für.
Ja, genau. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, der S-Ding war, glaube ich, war das überhaupt das Brettspielmodus gehabt oder war das nur Minispiel? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, das war so eine Minispielsammlung. Hieß das nicht irgendwas mit 100 im Titel?
Ja, ich glaube, irgendwas mit 100 im Titel gab,
ja.
Genau.
Ja.
Aber Jamboree ist so ein gutes Mario Party. Das hat mich so überrascht, wie gut dieses Spiel ist und wie viele Ideen die da neu hatten auch für. Mhm. Großartig. Also das muss man mal sagen, um hier auch mal das 8, also das ist ja letztes Jahr erst erschienen, wirklich dieses letzte Jahr nochmal zu erwähnen. Und da hatten wir ja auch noch sowas wie Zelda Echoes of Wisdom, auch ein sehr gutes Spiel, das erstmals Zelda in die Hauptrolle eines offiziellen Nintendo-Zeldas gesetzt hat.
Das steht übrigens noch auf meiner Liste.
Ja, das lohnt sich wirklich, finde ich, das Spiel. Das ist richtig gut, habe ich echt gerne gespielt. Das hatte ich zum Launch, also Erscheinen des Spiels, und hab's sehr schnell durchgespielt. Also da habe ich wirklich lange, also viel Zeit investiert und es einfach durchgezockt. Mario Luigi's Brothership, auch so ein Spiel, das letztes Jahr erschienen ist. Wir hatten es ja eben schon mal kurz, das eine Reihe zurückgebracht hat, von der jeder dachte, die sei tot, weil auch das Studio entschlossen war, das da, die immer entwickelt hatte.
Ja.
Jetzt trotzdem zurück unter neuem Studio, allerdings mit sehr vielen ehemaligen Mitarbeitern des Originalstudios der Reihe.
Warum auch nicht? Die kennen sich damit aus.
Ja, genau. Und es ist Acquire, das Studio, also die hinter Octopath Traveler müssten das
auch gewesen sein. Auch eine super gute Reihe übrigens auf der Switch. Ne? Ich meine, gibt es inzwischen auch woanders, aber Octopath Traveler gab es ja zunächst nur auf der Switch. Das gibt es inzwischen auch auf anderen Konsolen. Tolle Reihe. Also diese HD-2D-Grafik insgesamt funktioniert für mich sehr gut. Deswegen die drei großen Titel, Octopath Traveler 1 und 2 und wie heißt das andere noch?
Triangle Strategy?
Ja, Triangle Strategy.
Und mittlerweile seit letztem Jahr Dragon Quest 3 HD 2D Remake.
Ach stimmt, das gibt's auch noch. Und es gab aber auch noch dieses Mischspiel von früher irgendwie remastered, auch in diesem Stil. Wie hieß das denn?
Ach ja, Live Alive.
Ja, richtig.
Ja, auch ein sehr gutes Spiel bis zum Endgame. Das Endgame hat sich zum Ende ein bisschen zu sehr gezogen für mich, das Spiel. Das hätte ich nicht mehr gebraucht, was da am Ende noch alles kommt. Das ist einfach, ja. Nee, hat mir nicht mehr gefallen. Oh. Habe ich dann irgendwann wirklich nicht mehr weitergespielt.
Mir fällt noch ein Titel, wo ich gerade hier so in meine Switch-Reihe gucke, fällt mir noch ein Aspekt ein, auf den sind wir kaum eingegangen. Die Switch war auch einfach ein sehr guter Ort, um alte PC-Spiele nochmal genießen zu können. Ja, also wie zum Beispiel Doom oder Bioshock oder, gut, mir fallen jetzt tatsächlich nur Shooter ein, Skyrim. Gab ja etliche Spiele, die auf der Switch einfach nochmal veröffentlicht worden sind, mit ein paar neuen Features, Witcher 3.
Nicht alles PC-Spiele, aber so allgemein war die Switch auch viel Star Wars. Star Wars hat ja unglaublich viel Kram auf der Switch nochmal neu veröffentlicht.
Ja.
Man muss sagen, vieles davon ist auch auf anderen Systemen erschienen oder mittlerweile auf anderen Systemen erschienen. Aber die Switch hat schon so dieses alte Spiele zurückbringen. Und auch das, was die Switch auch sehr oft gemacht hat, ist Klassiker. Ich sag nur hier Turrican zum Beispiel, die Spiele sind
auf der Switch neu
erschienen.
Ja.
Die gesamte Reihe von, wie heißt er nochmal? Acro's Acrobat. Kennt jetzt nicht jeder. Jump'n'Run-Reihe von der Super Nintendo-Zeit und GBA-Zeit. Komplett nochmal neu erschienen auf der Switch. Unter anderem muss man ja leider muss man immer sagen, weil die gibt's halt auch für andere Systeme, die Spiele.
Ich hab's auf Evercade gespielt.
Ja, siehste? Aber die Switch ist halt so dieses Gerät gewesen. Lange Zeit, es hat ein bisschen nachgelassen.
Mhm.
Wie wir schon gesagt haben, dass in die Spiele aber auch diese Klassiker einen neuen Platz gegeben hat.
Ja.
Und sie waren dort ja zum Teil am erfolgreichsten auch im Vergleich zu anderen Systemen.
ich glaube, von Skyrim war tatsächlich die Version für den Kühlschrank am erfolgreichsten.
Ja, genau. Simmelweed Park, kennst du Simmelweed Park?
Nee,
das ist Point-and-Click-Adventure.
Nee.
Sehr tolles retroartiges Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert.
Ja, das habe ich schon mal gehört. Vielleicht habe ich sogar gespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Es lohnt sich wirklich, wenn man es nicht kennt. Hat sich auf der Switch am besten verkauft. Sogar besser als die PC-Version.
Glaube ich sofort.
Ja. Und das war halt so ein als die Herausstellungsspiele für diesen Fakt, den es aber eine Zeit lang gab.
Ja.
Auf der Switch. Es gäbe jetzt noch etliche Spiele, die ich erwähnen könnte, die aus verschiedensten Gründen für mich auf die Switch gehören. Und die es einfach verdient hätten, erwähnt zu werden. Wie zum Beispiel 13 Sentinels, Aegis Rim. Für mich als der besten Spieler auch der letzten Jahre.
Mhm.
Was aber erst im Nachhinein für die Switch erschienen ist und davor schon für die PlayStation. Aber wir haben natürlich jetzt nicht den Platz, hier alles zu erwähnen.
Nee.
Und müssen halt auch irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt genug über die Switch geredet. Wir haben noch ein bisschen Nostalgie hier geschwelgt. Weil das war ja der Hauptteil des Podcasts. Wir haben ja wirklich eher so Nostalgie, hier Switch-Nostalgie gelebt, würde ich sagen.
Ja.
Und, aber auch das ist der Sinn dieses Jubiläumspodcasts im Endeffekt gewesen.
Ja.
Wir werden aber auch bestimmt bereit
für neue Hardware jetzt, muss ich sagen. Also, es kann jetzt auch einfach mal neue Sache in meiner, ne, es gibt einige Spiele, die würde ich tatsächlich gerne auf der neuen Hardware dann spielen, obwohl sie für die Switch veröffentlicht worden sind.
Mhm.
Aber auch dafür brauche ich die neue Hardware in der Hand. Ich habe einfach jetzt Bock auf was Neues.
Genau. Und das ist ja, es ist ja nur noch knapp einen Monat hin, bis wir endlich diese Direct zur Switch 2 dann auch bekommen. Und das ist halt auch wirklich Zeit, dass das passiert.
Ja.
Ich hab schon wieder das Datum vergessen. Wann ist es? Es war der 2. April, genau. 2. April wird sie enthüllt. Dann werden wir mehr erfahren. Dann werden, denke ich, auch alle unsere Spekulationen, die wir schon hatten. Wir haben ja eine Analyse zur Enthüllung der Switch veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal. Findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Da haben Sören und ich ein bisschen über die ganzen Sachen gesprochen, die man da schon entdecken konnte, falls ihr euch dafür interessiert, für die Switch 2. Du hast, glaube ich, auf deinem YouTube-Kanal auch so eine Analyse veröffentlicht, Arne.
Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Wenn ich da mehr Interesse bekundet bekomme, dann würde ich tatsächlich auch mehr Videos noch zu Switch 2 machen, weil ich habe gedacht, warum nicht? Ne? Wenn Leute das sehen wollen.
Ich muss sagen, ist ein sehr schönes Video. Ich habe mir das angeguckt.
Danke.
Und kann ich wirklich sagen, das ist ein sehr schönes Video, das, ja, genau. Also da könnt ihr auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und ja, genau. Ich würde sagen, damit schließen wir dann unseren Podcast-Teil und kommen zu letzte Woche gespielt. Über die Switch werden wir bestimmt an anderer Stelle noch mehrmals sprechen, nicht über die Spiele, sondern wir werden bestimmt uns auch nochmal von der Switch irgendwann verabschieden, wenn es denn ans Ende geht. Und deshalb kommen wir jetzt zu letzte Woche gespielt. Arne, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich habe tatsächlich ein bisschen Ender Magnolia. In Wirklichkeit habe ich kaum was gespielt, aber wenn ich einen Titel erwähnen möchte, dann ist es Ender Magnolia. Sehr cooles Spiel, ein Metroidvania, fantastisches Thema, ist natürlich irgendwie in derselben Welt angedacht wie Ender Lilies, der super gute Vorgänger zu diesem Spiel. Das bin ich gerade am Testen, da wird irgendwann also ein Test erscheinen bei uns auf der Webseite. Deswegen erzähle ich auch momentan gar nicht viel darüber. Es ist halt eine Metroidvania 2D, also das ist relativ klar im Grunde, wie das Spiel funktioniert. Man kriegt neue Fähigkeiten und kommt damit in neue Gebiete und findet Unmengen von sehr schweren Bossen, die man dann, deren Muster sich einprägen muss und die dann platthauen muss. Und das sind witzigerweise häufig schwierige, größere Versionen von den Standardgegnern der Level, die man so findet. Tolles Spiel, gefällt mir gut.
Fantastisches Spiel. Ich liebe es, muss ich ehrlich sagen. Es hat mich so begeistert, dieses Spiel. Ich bin noch nicht durch mit ganz, aber ich bin da dran und ich finde es so gut. Genauso wie ein Vorgänger. Ich muss sagen, ich finde es sogar ein bisschen besser als ein Vorgänger nochmal.
Ich auch. Ich finde, die Steuerung ist ein bisschen präziser.
Genau, ja, definitiv. Es macht aber unglaublich Spaß. Ich mochte schon Ender Lilies unglaublich gerne. Ender Magnolia ist auch super. Also Metroidvania-Fans sollten sich dieses Spiel unbedingt anschauen.
Ja,
und genau. Oder halt auf den Test warten von Arne. Ich habe auch einen Test dazu geschrieben, den findet ihr auf solosdungeon.de, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich denke, wir werden auch irgendwann einen Podcast nochmal über das Spiel ausführlicher
reden. Oh ja, sehr gerne.
Bietet sich einfach an.
Ja.
Ja. Ja, hast du noch was gespielt?
Nö, im Grunde nicht. Was hast du denn gespielt?
Ich habe vor allem Civilization 7 gespielt.
Auf Switch? Nee, oder?
Nein, ich habe es auf PC gespielt.
Okay.
PC und Steam Deck.
Ja.
Läuft super auf dem Steam Deck, muss ich sagen. Also es gefällt mir gut, also wirklich gutes Spiel. Ich bin ja eh ein Civ-Fan seit dem ersten Teil. Hab alle Teile gespielt und bin jetzt auch von dem Teil wieder angetan. Es ist ja, hat ja einige sehr große Änderungen. Vor allem einmal, dass man jetzt den Charakter, den man spielt, den Anführer, Herrscher oder so, unabhängig von seinem Zivilisation wählt.
Okay.
Dadurch kann man anmerken, ja, es ist ja nicht historisch korrekt, wenn jetzt Benjamin Franklin Anführer der Maya ist oder sowas.
Da ist eh nichts historisch Korrektes bei. Es gibt ein ganz paar genau. Anlehnungen an die echte Welt, aber sonst.
Deswegen ist, man muss ja auch sagen, die Herrscher, mein Gott, die überleben Jahrtausende. Also die sind Jahrtausende alt am Ende. Deswegen, also wo ist da schon was realistisch? Deswegen ist es egal. Dadurch kann man halt eine Kombination aus den Vorteilen und Besonderheiten der jeweiligen Figuren und der Zivilisation zusammenstellen, wodurch man sich entweder spezialisieren kann oder halt hingehen kann und sogar Gegenteile wählen kann, um zwei Grundspezialisierungen zu haben, was schon ein bisschen taktisch bei der Auswahl ist. Aber die Besonderheit, die nächste ist, dass das Spiel jetzt in drei Zeitalter eingeteilt ist. Antike, Entdeckungszeitalter und Moderne.
Ach,
und nach okay. einiger Zeit wechselt das Zeitalter halt. Das bedeutet wirklich einen recht harten Schnitt. Weil zum einen werden alle Kriege und Allianzen automatisch mit Zeitalterwechsel beendet, egal wie der Stand gerade ist, es wird sofort beendet.
Mhm.
Man verliert viele Einheiten, die einfach veraltet sind. Gebäude verlieren ihre Boni oder die Boni werden reduziert. Das heißt, einige Gebäude werden komplett überflüssig, die man gebaut hatte. Und man wechselt die Zivilisation. Der Anführer bleibt, die Zivilisation wechselt in jedem Zeitalter. Das heißt,
spannend.
Wenn ich jetzt das Mississippi, diese Mississippi-Nation geschwält hatte, kann ich dann wenn ich von der Antike ins Entdeckung wechsle, bestimmte andere Nationen, also Zivilisationen wählen, die darauf basieren, dass ich das Mississippi gespielt habe. Wenn ich jetzt aber, je nachdem, welche Figur ich dazu noch gespielt habe, kann ich auch noch andere wählen. Zum Beispiel, ich glaube, durch Mississippi-Nation kann ich Hawaii wählen und Karl der Große, glaube ich, ermöglicht das Frankenreich oder so, wie ähnlich war das, meine ich.
Ja.
Zusätzlich kann ich aber auch in einem Zeitalter bestimmte Bedingungen erfüllen, zum Beispiel 3-mal Seidenressource erlangen, wodurch ich dann die Ming-Dynastie freischalte, auch wenn ich nicht die Zivilisations- oder Anführerbedingung dafür erfülle.
Ah, okay.
Ja, das verändert natürlich alles. Man hat innerhalb eines Spieldurchgangs dann im Grunde 2-mal einen kleinen Neustart. Das kann ein bisschen störend sein, weil man halt Fortschritt verliert. Auf der anderen Seite kann es halt auch dazu führen, dass jemand, der im Nachteil war die ganze Zeit oder enormer Vorteil aufgehoben wird, wodurch sich das Spiel nicht schon nach kurzer Zeit so anfühlt, ja, ist es egal, weil jetzt mache ich gewinne sowieso oder ich habe eh keine Chance mehr zu gewinnen.
Ja.
Was auch sehr interessant ist, außerdem gibt es die Vermächtnisse, die halt dann Boni freischalten, die man mitnehmen kann über die Zeitalter hinaus. Das ist Handel, Militär, Wissenschaft und Kultur sind die Vermächtnisse, die man erwähnen kann. Das sind Questreihen. Also man hat wirklich dann Aufgaben, die man erfüllen kann, wodurch man Punkte bekommt, wodurch man dann diese Boni freischalten kann.
Ja.
Und wenn man im letzten Zeitalter in der Moderne halt so ein Vermächtnis komplett abschließt sogar, dann kann man sogar Siegbedingungen wie die Erforschung des Erstflugs ins Weltall freischalten, um dann den Wissenschaftssieg zu erringen als Beispiel. Also neue Siegarten auch kriegen. Das macht es halt alles nochmal ein bisschen anders. Es ist nicht perfekt, es hat Balancing-Probleme, es hat KI-Probleme, das Spiel. Und diese Veränderung im Grundspielprinzip wird auch nicht jedem Fan gefallen. Aber es macht trotzdem schon noch echt Spaß und ist halt ein wirklich gutes Civilization-Spiel immer noch.
Ja, cool. Ich bin tatsächlich in die Civilization-Reihe nie wirklich reingekommen. Ich habe, glaube ich, 5-mal ein bisschen gespielt, dann habe ich 6 ein bisschen gespielt. Das einzige Spiel, wo ich wirklich lange Zeit mit verbracht habe aus der Reihe, war Colonization, damals irgendwie 1993 auf dem PC.
Mhm.
Ich fand die Steuerung zu kompliziert, tatsächlich.
Und okay.
Bin einfach nicht reingekommen. Ne? Deswegen, ich werde es auch bei 7 irgendwann wieder ausprobieren. Vor allen Dingen, wenn es eines von den auf Switch 2 spielbaren Spielen sein wird. So.
Wird, das denke ich. Also ich denke, dass auf der Switch 2 so gut wie alles spielbar sein wird. Gerade jetzt die neuen. Ich meine, das ist jetzt im Februar erst erschienen. Die werden da direkt einen Blick drauf gehabt haben bei der Entwicklung.
Ja, genau.
Ja.
Aber ich habe es halt nicht gespielt.
Ja. Spielt sich mit Controller übrigens ja recht gut. Also muss ich echt sagen, Maustastatur natürlich nochmal besser, aber Controllersteuerung auch wirklich gut.
Ah ja, cool.
Ja. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Tales of Graces F Remastered gespielt. Ich mag die Tales of Raya sowieso. Halt ein tolles JRPG. Will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil da werden wir demnächst auch einen Podcast zu haben und dann werden wir da ausführlicher drüber sprechen.
Ja, alles klar.
Genau, und ja, das war's aber auch, was ich diese Woche gespielt habe. Nächste Woche im Podcast werden wir über Phantom Brave The Lost Hero sprechen.
Aber ohne mich.
Ja, ohne dich werden Markus und ich besprechen.
Sehr gut.
Ja, genau. Dürft ihr euch drauf freuen. Und wenn ihr Anmerkungen zu diesem Podcast habt oder zum nächsten Podcast oder überhaupt Anmerkungen zu unserem Podcast habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Auch Themenvorschläge sind da gerne gesehen. Dann schauen wir, inwieweit wir das natürlich umsetzen können. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.